Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge von Zwei Räder, drei Meinungen, dem Podcast rund ums Thema Motorrad aus der Sicht von drei völlig herkömmlichen Motorradfahrern. Heute die angedrohte Folge über Helme. Wir haben im Gepäck einmal mich, der in der Bekleidungsszene gearbeitet hat, viel Ahnung hat von Helmen und sich viel mit dem Thema befasst hat. Wir haben Till.
Ich habe auch lange da gearbeitet. Wir haben da auch zusammengearbeitet. Wir haben uns schon oft ausgetauscht. Das wird man vielleicht auch am Gesprächsstil merken und dass es vielleicht ab und zu hitziger wird. Aber ansonsten hat jeder doch seine eigenen Meinungen und dazu kommt dann auch noch der Lenz.
Genau, und ich habe tatsächlich auch einen Helm. Also ich habe leider, was das Thema angeht, etwas weniger Erfahrung. Aber ich habe doch auch den einen oder anderen Helm schon mal tragen dürfen und auch was unterschiedliche Preisklassen angeht. Und ich habe da einen sehr, sehr begrenzten, aber doch sehr, sehr in meinen Augen aufschlussreichen Einblick
haben. Eine sehr, sehr starke Meinung.
Eine sehr, sehr starke Meinung.
Ja, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Es ist ein Thema, über das ich stundenlang reden könnte und deswegen habe ich mir da so ein bisschen was zusammengeschrieben. Also grundsätzlich wäre es mir ganz wichtig, einen Step mal vorweg zu machen. Wir haben bei den Motorradhelmen natürlich verschiedene Gattungen, sage ich jetzt mal. Grob unterscheidet man da zwischen den klassischen Integralhelmen, oft auch Vollvisierhelme genannt, also den Helm, den jeder von euch kennt. Dann haben wir den Jethelm, das heißt, es ist ein halb verkleideter Helm, kann man so sagen, freie Kinnpartie, oft dann nur mit einem Sonnenvisier über die Augen oder auch mit einem, ja, transparenten Visier, das gerade mal so bis zur Nase geht. Und dann haben wir die Kombo aus beiden, das ist der Klapphelm. Dabei kann ich die Kinnpartie quasi nach oben klappen und habe im geschlossenen Zustand aber einen normalen Vollvisierhelm. Zudem, gleich mal dem, ja, ich sag mal Mythos vorweg, Sicherheit. Die Helme sind alle nach derselben Norm geprüft, beziehungsweise natürlich dann geprüft auf Jethelm und auf Integralhelm. Jeder Integralhelm mit einer gewissen Prüfung, gehen wir jetzt einfach mal von der ECE 2206 aus, der aktuellen Zertifizierung, ist auf die gleiche Art und Weise, beziehungsweise bis zu einem gewissen Standard gleich sicher. Man kann also nicht sagen per se, der teurere Helm ist der sicherere Helm. Natürlich sind die Schlagdämpfungswerte dann oftmals ein Punkt, wo man sagt, okay, da unterscheiden sich die Helme, der eine Helm hält an der Oberschale mehr aus als der andere, der nächste an der Wangenpartie mehr, aber man kann jetzt nicht sagen, man investiert mit mehr Geld direkt in mehr Sicherheit. Wo man natürlich dann aber hinkommen muss, ist bei den verschiedenen Kategorien, dass man sagt, ein Jethelm kann natürlich nicht so sicher sein wie ein Integralhelm. Beim Klapphelm sieht es wieder anders aus. Ist der Klapphelm für die offene Fahrt und für die geschlossene zertifiziert, dann darf man davon ausgehen, dass er genauso sicher ist wie ein Integralhelm. Gehen wir doch mal der Reihe nach durch. Till, was für einen Helm fährst du und warum?
Sehr schöner Monolog von dir und danke für die
Antwort. Sehr gerne.
Ich fahre einen HJC RFA 11 Carbon, muss man dazu sagen, weil das ist...
Das ist teuer. Ich habe mir das erkauft, zu sagen.
Nein, aber es ist Tatsache eine Art Facelift-Modell. Also man kennt ja den herkömmlichen HJC RFA 11 an sich erstmal. Zudem später auch wesentlich mehr. Ist ein super toller Helm. Der Carbon ist nochmal, also der ist von der Form ganz bisschen anders, hat Support für das Kommunikationssystem und so weiter. Ich hatte davor einen mehr oder weniger No-Name-Helm und ich hatte auch mal einen MTR-Helm und ein Scorpion, ganz also von früher, aber das war ein sehr, sehr günstiger Scorpion, wo ich auch tatsächlich die Bezeichnung gerade gar nicht im Kopf habe. Aber das heißt, von einem sehr, sehr günstigen Helm, sagen wir 60 Euro zum HJC RFA-L für circa 550 Euro, glaube ich, kostet der. Und jetzt zum Lenz.
Ich habe einen Shoei NXR, die erste Version, und ich hatte das Glück, dass ich hier direkt zwei sehr, sehr gute Berater hatte, was das Thema angeht, und deswegen bin ich da, hatte ich da jetzt keine besondere Reise hinter mir, sondern ich bin direkt zu einem sehr, sehr soliden Helm gegangen und mit dem ich auch wirklich zufrieden bin. Genau, also ich habe natürlich auch noch Fahrerfahrungen in anderen Helmen, jetzt zum Beispiel in der Fahrschule, da hatte ich noch keinen eigenen Helm, aber dazu später dann noch ein bisschen mehr.
Ich habe so ein kleines Problem, was Helme angeht. Ich kaufe sie gerne, oft und viel. Ich habe seit mehreren Jahren nie weniger als drei Helme im Schrank hängen und ich rede mir ein für verschiedene Anwendungszwecke. Aktuell ist es ein HJC RFA 1, ein Shoei Xperia 3, den ich aber absolut nicht mehr missen will, einfach weil er toll ist, und dann ist es noch ein HJC RFA 11. Ich bin durch alles durch. Ich hatte einen AGV-Helm, ich hatte diverse NXR-Modelle und zwischendrin sogar mal einen Ausflug zu Icon und Rurock, wo es direkt dann auch ein Rant geben wird. Aber ich würde ferner sagen, wir bauen das Ganze vielleicht nach so einer kleinen Kaufberatung auf.
Da ganz kurz nochmal
Ja.
zur Sicherheit, wo
Ja.
du gerade Rurok nennst.
Ja.
Rurok-Helme sind ein sehr, sehr großes Thema, vor allem in, oder waren ein sehr, sehr großes Thema, vor allem in meiner Bubble bei
Voll.
der 125er-Zeit.
Voll.
Da gab es gerade den Rurok erste Generation.
Mhm.
Ich glaube, mittlerweile sind wir beim
vierten
oder
ja.
dritten. Ja, irgend so. Da gab es gerade die erste Generation. Die hat sich ein guter Freund von mir gekauft und ich fand den die ganze Zeit sehr cool und ich hätte den eigentlich mir gerne gekauft, wurde mir aber von abgeraten und zwar aus den Gründen, es ist erstens ein Online-Händler, es ist amerikanisch, der Preis war schon sehr hoch zu dem Zeitpunkt noch.
Ja.
Also ich denke,
was kostet so ein Ding?
Ich glaube 500, oder?
Boah, da möchte ich direkt einsteigen. Also okay, dann bauen wir es anders auf. Rurok. Rurok ist ein Thema. Also es ist wirklich unfassbar, wie ein Helm so schnell an Popularität gewinnen konnte durch das ganze Segment durch. Also vor allem das amerikanischsprachige Motorrad-YouTube war komplett voll von heute auf morgen davon. Also Rurok muss man dazu sagen, die haben vorher Ski- und so sagen wir mal Skateboard-Helme gebaut. Vollvisier-Helme, was natürlich recht extravagant ist in der Szene. Und dann auf einmal bauen sie halt im selben Design einen Straßenhelm. Und alle so, wow, krass, das Ding sieht super aus. Der Rurok Atlas heißt er, sieht auch wahnsinnig toll aus, hat ein sehr, sehr auffälliges Design, eine Formsprache, die es so noch nicht gab. Und dann waren natürlich alle aus dem Häuschen, weil er hat diesen Fitlock-Verschluss. Fitlock, für alle, die es nicht kennen, ist ein magnetischer Verschluss, der entsprechend super leicht zugeht. Also der klickt einfach nur ein, den kann man aber nicht gewaltsam dann einfach wieder öffnen, ohne die dazu vorgesehene Schlaufe zu ziehen. Das macht es natürlich extrem cool, das wollten die 125er-Kinder alle haben und ich tatsächlich damals auch. Ich dachte mir, boah, dieser Helm ist mega, die bewerben den, die haben den vor allem super stark promotet. Also da kann sich Shoei und Co. eine Scheibe von abschneiden. Das
also
war,
jeder
das war so stark.
Also jeder YouTube-Kanal hatte ein Video
ja.
hier. Ich habe
ja.
einen coolen Helm zugeschickt bekommen und
Voll.
Alle waren durchweg positiv.
Voll.
Und dann gab es wirklich nur Videos, wie der toll ist. Und dann gab es 5
nee.
Videos von mir aus, wo es hieß, der ist verdammt schlecht. Die Lüftung
ja.
konntest du nicht schließen. Das ist natürlich bei der ersten Generation, ich kann jetzt
das
über
stimmt.
die neue Tatsache nicht so viel sagen. Man konnte die Lüftung nicht schließen. Der Chin-Curtain war richtig schlecht. Von der Lautstärke
beim ersten
sehr,
noch nicht
sehr
vorhanden. Beim ersten noch nicht vorhanden.
Genau, stimmt.
Gab es
gar nicht beim ersten, ja.
ja.
Ich habe jetzt, genau, stimmt, ich erinnere mich. Demzufolge hatte sich ein Freund von mir, der den eben hatte, sich auch gar keine Pinlock angeschafft, weil erstens die Lüftung ist eh die ganze Zeit offen und Chin-Curtain gibt es auch nicht. Also geht die Atmung auch gar nicht ins Visier rein.
Nee.
Dazu war aber, glaube ich, sogar die Standardscheibe nicht mal für Pinlock ausgerichtet, die allererste Pinlock, können
nee,
wir später nochmal kurz was
Pinlock
dazu sagen. Konnte man sich dazu kaufen. Die Preise waren damals, glaube ich, sogar schon, also in manchen Angeboten bei 350, was jetzt nicht so super viel ist für einen Carbon-Helm, beziehungsweise das ist...
die haben da sehr zwischen den Designs unterschieden. Also die haben...
Genau,
Also ich glaube, eine Carbon-Shell war es tatsächlich schon immer. Der Helm
die
ist auch...
Die Carbon-Kevlar-Fiberglas, genau, ja.
Ich weiß gar nicht, ist das wirklich eine Matrix gewesen oder war das...
Ich
glaube, das ist voll Carbon. Also das können wir nachher noch gucken. Auf jeden Fall muss man zu dem Helm sagen, der ist wirklich leicht. Also der Helm, der hat immer zwischen 11 und ich glaube in der höchsten Ausführung maximal 1300 Gramm. Das ist wirklich leicht. Zudem muss ich aber gleich reingrätschen. Also der Helm, ja, der hatte keinen Pinlock zuerst. Was schon mal schlecht war, Pinlock für alle, die es nicht kennen, ist eine zweite Innenscheibe, die ich ans Visier anbringe. Dadurch entsteht ein Vakuum zwischen dieser Innenscheibe und dem Visier selbst. Das verhindert einfach das Anlaufen vom Visier. Das heißt, ihr könnt bei Kälte und Regen dagegen atmen, wie ihr wollt. Das Ding läuft in der Regel nicht an, je nachdem, wie qualitativ hochwertig beides ist. Das hatte dieser Helm nicht. Dieser Helm hatte eigentlich nichts, was ihn gut machen sollte. Also ich selbst gehörte zu einem der gehypten Vorbesteller des ersten Rurok Atlas. und ich war dann schon absolut entnervt, als die Vorbestellung einfach ewig nicht ankam. Also weit nach dem Release, einen Monat danach, habe ich immer noch auf meinen Helm gewartet. Und als er dann ankam, hätte ich nicht enttäuschter sein können. Also ich hatte mich grundsätzlich schon für keines der wirklich teuren Designs entschieden, einfach weil es um 100, 200 Euro teurer war und das ohne ersichtlichen Mehrwert. Ich habe mich für ein ganz normales Print entschieden, so ein paar Streifen, ein paar Punkte und so. Ich war von der Aufdruckqualität wirklich so enttäuscht. Es waren so viele Lackfehler drin. Der Helm hat sich grundsätzlich einfach so sehr nach China und Plastik angefühlt und dann beim Fahren auch wirklich so angehört. Also, ach Gott, er ist so furchtbar laut. Lautstärke.
Lautstärke ist ein Riesenthema.
Lautstärke, ja.
Aber da habe ich auch noch ein anderes Ding dazu. Und zwar, war das super undurchsichtig auf der ersten Rurok-Seite, die jetzt mittlerweile sich doch schon sehr, sehr gewandelt hat. Aber dieses Shockwave-System nennen die das, das ist deren Audio-Bluetooth-System. Da vielleicht auch später zu mehr, gibt's, ist auch ein Riesenthema, aber es wurde nicht wirklich auf die Website geschrieben, ob es drin integriert ist oder nicht. Es wurde drauf
Ja.
geschrieben, er hat Bluetooth-Audio. Es gab das System auch einzeln zu kaufen für 160 Euro.
Und
Ich
er
habe den
hat
Support
Bluetooth,
angeschrieben
ja.
und dann habe ich erst erfahren, nein, der hat es tatsächlich nicht standardmäßig drin, weil ich damals noch natürlich im Gutglauben war, dass es sowas standardmäßig gibt.
Ja.
Und insgesamt von der ganzen Aufmachung der Seite, also es ist schon sehr viel Gutes und dafür war er halt doch wirklich nicht so gut.
Also, das ist wirklich sehr gelinde ausgedrückt. Ich kann gleich weiter ausholen. Also, ich hatte sowohl den 1.0, ich habe dem 2.0 eine Chance gegeben und dann zuletzt auch nochmal dem 3.0, bis ich dann gesagt habe, okay, den 4er probiere ich jetzt nicht mehr aus. Also, da bin ich dann ganz ehrlich, wenn jemand da zweimal hintereinander so viel falsch macht und das, obwohl er schon augenscheinlich viel auf das Feedback gehört hat, zumindest das von sich gibt, dann muss ich sagen, also dann brauche ich das nicht ein viertes Mal ausprobieren. Der Helm ist unfassbar laut. Das ist nichts Gutes für einen Helm. Das macht den Helm auch insgesamt nicht irgendwie attraktiver, weil man mehr vom Motor hört, sondern man hat einfach mehr Lautstärke im Helm. Man hat einfach mehr Windgeräusche, es pustet mehr, es ist nicht schön. Der Helm ist alles andere als aerodynamisch. Das ist er überhaupt nicht. Also der hat anscheinend den CW-Wert vom Kölner Dom. Das macht keinen Spaß. Er ist gut belüftet. Das ist im Sommer was Schönes. Könnte man so sagen. Ich habe ihn an einem Herbstnachmittag benutzt und das war einfach nur, boah, sowas habe ich noch nie erlebt. Also da hätte man sich tatsächlich die Pinlockscheibe auch sparen können. Das war einfach nur wahnsinnig unangenehm. Zudem bin ich wirklich nie einer von den Leuten gewesen, der nachvollziehen konnte, wieso meine Kunden so wahnsinnig viele Probleme mit Druckstellen am Kopf hatten. Ich denke mir doch so, Jungs, ihr müsst doch bei der richtigen Größe, da kann es doch nicht dann irgendwann anfangen, weh zu tun. Habe ich gedacht, bis ich dann irgendwann in Rurok gefahren bin und der wirklich am Hinterkopf, unten in der Nackengegend, angefangen hat zu drücken an zwei Stellen, wo anscheinend die Polster wirklich, ich weiß nicht, was sie falsch gemacht haben. Es hat auf jeden Fall gedrückt
Die
wie
Polster
Sau.
generell sind auch, also finde ich
Ey,
gar nicht
über die
schön.
will ich
Also,
gar nicht sprechen.
als ich den Helm insgesamt in der Hand hatte, er war super leicht, sehr, 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 sehr eindrucksvoll, aber es hat einfach nicht gepasst. Und dazu auch noch zum Quick Release vom Visier. Ist an sich besser als bei manchen Herstellern gelöst, aber es ist trotzdem meiner Meinung nach immer noch recht
Aber
ungeschickt, weil
Quick
du.
Release ist schon viel gesagt, ja.
Genau, weil du
Also.
musst es trotzdem noch sehr auseinanderbauen. Du brauchst keinen Schraubenzieher, theoretisch.
Ab dem dritten glaube ich nicht mehr. Oder zweiten höchstens. Beim ersten hast du es noch gebraucht.
Echt, war das so?
Ja,
Oh, da, das,
ja, das
ich
war.
dachte, das wäre
Das,
so ein
nee,
riesen
nee. Nee,
Marketing-Ding
nee,
von
das war
denen.
beim, das war beim, nee, beim zweiten war es tatsächlich schon ein angepriesenes Feature, das man das jetzt nicht mehr hatte, wo ich mir denke, ey Jungs, also ihr
Und
guckt
als ich
doch.
dann,
Ja.
also, wenn man
Also.
da einmal zu HJC
Nee.
geht und sich von der
Nee.
RFA-Reihe den Release anschaut, das
Oh,
ist
ich
ja
liebe
eine
ihn.
ganz andere
Ich
Welt.
liebe
Da
ihn.
drückt man ein, ja, so, es ist auch immer schön. Aber genau, er hat einfach von vorne bis hinten nicht so wirklich gestimmt. Er sah sehr, sehr schön aus und da war es leider Gottes zu Ende. Und er war super leicht, da war es dann aber wirklich zu Ende. Da ist aber auch wirklich zum Gewicht, zur Aerodynamik, muss man sagen, lieber schwere und bessere Aerodynamik, meiner Meinung nach. Der Helm fühlt sich leichter an, wenn er gut in der Luft liegt.
Ja, da kann man vielleicht auch gleich den Rurok hernehmen, um so ein bisschen die Punkte durchzugehen. Also, was du gerade gesagt hast mit dem Gewicht, ist wirklich so. Also, viele werben dann immer mit, er ist besonders leicht, er ist besonders dies, er ist besonders das. Grundsätzlich wird da irgendwie jedes Jahr eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Mittlerweile ist es dann eher die Lautstärke. Da tun sie dann mit irgendwelchen dB-Werten bewerben und so. Einerlei. Aber das Gewicht ist wirklich ein Punkt. Die Austarierung vom Gewicht, ein Beispiel dafür, ein wunderschönes Beispiel ist immer wieder der X-Spirit 3 von Shoei, den ich jetzt lange, lange gefahren bin und großer Fan bin. Der ist mit seinen 13 bis eher 1400 Gramm ist der nicht leicht. Das ist wirklich für einen Sporthelm nicht wenig, wenn man bedenkt, dass manche Klapphelme bei 1500 losgehen, also gerade mal bei 100 Gramm mehr. Aber dieses Gewicht ist so schön ausbalanciert zwischen vorne, hinten und dann noch an den Seiten, dass der Helm sich wahnsinnig leicht in der Hand und auch auf dem Kopf anfühlt. Und das ist viel relevanter. Also da darf man sich wirklich nicht täuschen lassen von irgendwelchen Zahlen, die dann da mit knapp über einem Kilo prallen. Das ist dann natürlich schon wenig und das merkst du auch, aber es ist beim Fahren von bei weitem nicht so einer hohen Relevanz wie die Aerodynamik.
Dazu sei auch gesagt, das trifft jetzt eigentlich auf alles, was mit Helm zu tun hat. Es ist so subjektiv und daher kommen auch
Voll.
so viele Debatten. Die
Voll.
Lautstärke, einer fährt einen Helm und sagt, das ist der leiseste Helm, den ich jemals hatte und ich bin schon
Ja.
jeden Helm gefahren und der andere fährt ihn dann und hört nur Pfeifen und laute Windgeräusche.
Ja.
Einerseits das, andererseits auch der Tragekomfort natürlich. Man muss den Helm anziehen. Das ist beim Online-Shop auch nochmal viel schwieriger. Man muss ihn auf dem Kopf haben, man muss sehen, wie er sich anfühlt, wenn man ihn dann erstmal hergeschickt bekommen hat und dann sieht man, boah, also wenn ich jetzt, der passt mir vielleicht nicht so gut, aber jetzt müsste ich ihn zurückschicken und dann hätte ich für 2 Wochen keinen Helm und
Voll.
das ist dann, ich kann es nur empfehlen, geht lieber in den Laden, kauft euch einen Helm, den ihr anprobieren könnt und bestellt euch von mir aus den danach, dann habt den nagelneu. Aber in jedem Fall erstmal anprobieren, vielleicht sogar Probe fahren.
Man sollte ihn wirklich gefahren sein. Also, ich hatte in der Fahrschule einen, der war, also ich meine, das war ein Scorpion, aber ich denke, es gibt ja von jeder
Es
Marke
war ein
so
Scorpion, ja.
das höchste Budgetmodell. Und ich kann mich nur erinnern, wie ich dann auf der MT saß, was ja jetzt eh schon bei höheren Geschwindigkeiten eine Geschichte für sich ist. Und ich habe nur gemerkt, wie der Wind mir den Helm nach links, rechts und oben reißt. Und das war so ein unangenehmes Gefühl. Und es hat es ein bisschen für mich versaut, so etwas schneller zu fahren. Und es waren 150 km/h sowas. Und mir hat es den Kopf nach oben gezogen, nach links und nach rechts. Und ich dachte einfach nur so, boah, nee, also ich würde gerne wieder langsamer fahren. Also, und das ist halt auch nicht dann die Idee dahinter. Und als ich dann Schulterblick gemacht habe, da hatte ich dann Angst, dass es mir den Helm vom Kopf reißt. Also Aerodynamik sehe ich so als mit einen der wichtigsten Punkte. Also ich habe meinen Helm, der ist jetzt nicht sonderlich schwer, der wiegt 1350 Gramm, glaube ich, ohne Sehna dann. Und was jetzt auch nicht der leichteste Helm ist, aber ich habe mir noch nie beim Fahren gedacht, so, boah, der Helm ist zu schwer oder, also der fällt einfach nicht wirklich auf. Also das, und besonders wenn man schnell fährt, es ist jetzt keine eSpirit 3, aber ich finde trotzdem, die Aerodynamik ist doch sehr, sehr solide auch für den Preis.
Da möchte ich jetzt ganz kurz, bevor wir hier böses Blut mit Skorpion stiften, dazu sagen, ich bin mir relativ sicher, das waren EXO 390 und da
Ja,
sprechen wir
okay.
jetzt bei der Preisklasse von 60 bis 80 Euro.
Ja. Ich denke
Und
auch, das ist mit der günstigste
die
Variante.
größeren, also die Skorpion-Modelle, zum Beispiel die 500er-Serie, habe ich fast nur Gutes von gehört. Für den Preis natürlich, wo man dann bei 150 ist. Also der 390, der ist halt auch einfach nicht das Gelbe vom Ei. Kann man von jeder x-beliebigen Marke einen Helm unter 100 Euro nehmen. Die sind einfach so, ja.
Ja, bevor ich jetzt ein Loblied auf deinen Helmlens singe, den Shoei NXR, würde ich tatsächlich einfach mal weitermachen mit so ein bisschen einem Einstiegshelm, damit wir so ein bisschen Gespür dafür bekommen, was ist denn gut für einen Helm, was muss er denn können, beziehungsweise was ist denn auch so ein relativ adäquater Preis, sage ich jetzt mal. Und da hast du schon gesagt, der Scorpion EXO 580 oder der neue 590.
5,5,10 oder 5,20.
Oh, entschuldige, genau
Das
die.
Kennzeichen.
510 und 520. Die sind wahnsinnig gut. Also, das sind Helme, wo ich sagen muss, für den Preis finde ich es wirklich super. Der
Wobei ich
5,
es doch
ja?
so schade fand, also ich fand den 510 passender. Ich hatte
Ja.
einmal Probleme davon mitgekriegt, von einem Freund von mir, da war die Sonnenblende, die Mechanik, also es ist trotzdem günstiger Helm, bei aller Liebe, aber beim 520 haben sie dann dieses wunderschöne, also was jetzt viele Hersteller machen mit einem eigenen Kommunikationssystem, wo man es natürlich genau so installiert, dass man nur sehr, sehr
Oh,
schwierig
ja, also
universelles
darüber
installieren
möchte ich
kann.
auch danach auf jeden Fall nochmal ranten. Das ist was ganz Furchtbares, was auch mein
Demzufolge, der
liebstes, ja.
510 war immer der allererste Helm, zu dem ich hingelaufen bin,
Voll.
als jemand gesagt hat, ich brauche meine allererste
Einstiegshelm
Kombi.
günstig, ja.
Perfekt.
Ich muss aber sagen,
Ja.
ich sehe das relativ oft, dass vor allem 125er-Fahrer sehr, sehr markenfokussiert sind. Und ich sehe das dann wirklich auch oft, dass sie sagen so, also mir ist eigentlich relativ egal, was für ein Helm, Hauptsache es steht jetzt als Beispiel AGV drauf oder so, weil es halt.
AGV, also es ist AGV, eigentlich immer
Es ist
AGV. Es
AGV,
ist
ne? Ja,
AGV
es ist.
K1, AGV
Ja, also man
K3
hört auch
und
nur
das.
AGV eigentlich.
Ja, Leute auf dem Roller mit einem 46er Livery, mit einem Valentino Rossi Livery auf einem Roller mit einem
Ja,
K1,
ich
glaube ich, oder
weiß
K3 war
nicht.
das.
Ja.
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 AGV ist, glaube ich, ein ziemlich wunder Punkt. Da würde ich ganz kurz nochmal von
Ja,
ableiten.
es wird heute noch viel gerantet.
Ja.
Den
Man
510, den möchte ich kurz abschließen.
Oh ja, gerne.
Also der 5x10, um da mal zurückzukommen. Das Schöne an diesem Helm ist, du hast eine Pinlock-Scheibe mit dabei. Wie bereits besprochen, das Visier beschlägt nicht. Du hast eine Sonnenblende dabei. Dadurch kannst du dann einfach gleich auschecken, okay, bin ich jemand, der die Sonnenblende oft benutzt? Das heißt, ich werde dann später vielleicht auf einen Helm wechseln, der entweder wieder eine hat oder benutze gleich ein getöntes Visier. Für den Einstieg also super, um da mal die ersten Erfahrungen zu machen. Er hat eine okaye Belüftung. Mehr kann man für den Preis auch nicht erwarten. Er ist super komfortabel, weil er das Airfit-System hat. Sprich, ihr könnt die Wangenpolster aufblasen. Das ist auch immer noch was Scorpion für sich patentiert hat. Das machen die anderen so nicht. Es ist natürlich auch schön, dass du auch für dich erstmal erfährst, okay, wie eng pumpe ich den denn? Also will ich wirklich, dass mein Helm wahnsinnig prall anliegt, wie bei den MotoGP-Fahrern? Oder bin ich auch damit cool, wenn es ein bisschen lockerer sitzt und dafür halt tendenziell...
Aber auch wirklich
ja, und dafür dann tendenziell halt lauter wird im Helm. Die Erfahrung kann ich halt aber machen am Anfang.
Es ist schon jemand mal 15 Minuten, nachdem ich ihm Helm verkauft habe, wieder reingekommen und hat gesagt, ich fühle mich in dem Helm unsicher. Wobei er meines Erachtens nach mindestens mal fest genug gesessen hat.
Total,
und
total.
Da möchte ich noch ganz kurz klarstellen, wir sind hier bei 150€ und da reden wir immer von einer ABS-Schale. Ja. Also, dass man jetzt die Carbon-Kevlar-Fiberglas-Matrix, was dann das hochwertigere Material ist, einfach geschuldet dem, also es ist natürlich viel aufwendiger zu herzustellen, dementsprechend auch höherer Preis. Aber man hat erstens eine bessere Langlebigkeit und man hat auch eben, also man hat oft einfach einen wesentlich leichteren Helm dadurch. Jetzt bei den Einstiegshelmen ist es oft ABS bzw. Polycarbonat. Und das ist natürlich bei dem Helm auch, aber demzufolge, also es ist einfach alles, was man sich wünschen kann. Ich habe den schon sehr, sehr gerne gemocht.
Wie gesagt, also bei diesen ganzen, bei den Fabrikationsdingen ist es auch so eine Geschichte, merkt man es denn? Also jetzt gerade als Einsteiger wirst du es nicht tun und die Sicherheit leidet dir offensichtlich auch nicht drunter, sonst hätte er die neue ECE-Zertifizierung auch nicht bekommen. Und der Punkt, wo die Schlagdämpfungswerte dann von einem Shoei differieren, von einem... HJC differieren. Das sind dann wirklich. Arai. Ja, das sind wirklich dann Schlagdämpfungswerte. Da kann es euch dann langsam schon egal sein, sagen wir es mal so. Also da müsst ihr euch schon Mühe geben, um diese Werte auf der Straße wirklich zu erfahren. Und entsprechend, ja, Polycarbonat ist halt so. Das hört sich. Polycarbonat ist ein schönes Wort für Plastik, haben wir gelernt. Und entsprechend, mein Gott, dann ist der Helm halt aus Plastik. Aber für 150€, wie Till schon gesagt hat, kann man nichts anderes erwarten. Jetzt gehen wir mal eine Stufe weiter. Erzählen wir mal jetzt von.
Ja? Beim Polycarbonat und Carbon würde ich noch ganz kurz dazu sagen, ich würde tendenziell davon abraten, einen sehr, sehr günstigen Carbon-Helm zu kaufen, weil man dann doch davon ausgehen darf, dass einige Abstriche gemacht wurden, damit die Schale aus Carbon sein kann. Also, ja. Wenn man jetzt bei einem Carbon-Helm für, sagen wir, unter 200 erst recht, aber unter 300 eigentlich auch
ja,
ist,
dann muss man
würde ich davon werden. Abraten. Der ist dann vielleicht sehr, sehr leicht, aber dann fällt die Lüftung vielleicht beim dritten Mal benutzen ab oder was.
Ja.
Also jetzt für die Einsteigerklasse sowieso vom Preis würde ich sagen zwischen 130, 150 bis so 250, wobei ich auch nur empfehlen kann, ein bisschen mehr auszugeben, aber das wäre jetzt so die Standard-Einstiegeklasse.
Nee, Carbon ist auf jeden Fall deutlich schwerer zu verarbeiten und entsprechend, wenn dann ein Helm für 200€ angeboten werden kann, sollte man sich halt fragen, wieso. Ja, gut, über die Einstiegsklasse würde ich dann so ein bisschen so, ja, wie sage ich das jetzt, so ein bisschen das Fortgeschrittene setzen. Gehen wir jetzt mal so in den Bereich zwischen 300 und 400€.
Was, das ist ja Mittelklasse mehr
oder weniger. Genau, Mittelklasse. Was würdet ihr da empfehlen erstmal?
Meinen Helm, der ist wirklich hervorragend. Also ich erzähle mal kurz ein bisschen. Also ich bin extrem zufrieden, was jetzt auch die Aerodynamik angeht. Die Wangenpolster, die schließen das Gesicht sehr, sehr schön ab. Also man fühlt sich einfach wirklich wie gekuschelt, ohne dass es jetzt beim Fahren wirklich stört, aber man der liegt wirklich schön fest an. Ich finde generell auch das Sichtfeld finde ich sehr, sehr angenehm. Das fällt mir auch auf im Vergleich zum RV11, dass nach oben praktisch mehr Platz noch ist. Und das finde ich sehr, sehr angenehm, auch wenn man gerade sich reinlegt. Also
da möchte ich jetzt mal ganz kurz meine schöne Marke HJC verteidigen. Ich würde da natürlich stets zu einem HJC raten. Nee, also ganz so schlimm ist es nicht. Ich finde den Shoei NXR auch super schön. Ich muss wirklich sagen, das Polster von Shoei ist besser. Und das Polster natürlich, von Shoei passt auch wirklich 9 von 10 Menschen. Mindestens sind eher, also es sind wirklich sehr, sehr viele. Es schmiegt sich sehr, sehr schön ans Gesicht aus meiner Erfahrung. Wobei ich da trotzdem eher tendenziell ein HJC nehmen würde, wie ich es ja auch getan habe. Und da gibt es dann den HRC RV 70 und RV 11. Das sind eigentlich so die zwei, also wir sind das natürlich nur bei Integralhelm. Das sind so die zwei, die ich wirklich nur empfehlen kann. Der RV 11, der Unterschied ist einfach nur, der ist ein bisschen sportlicher. Der hat in der Packung direkt ein getöntes Visier dabei. Cooles Argument. Er hat
Voll.
keine Sonnenblende. Sonnenblende ist sowieso etwas, was ich persönlich gar nicht mag. Es hilft mir gar nicht. Aber genau, der RV70 ist dann eben praktisch das gleiche in Blau mit halt einer Sonnenblende, bisschen schwerer, bisschen andere Belüftung. Genau.
Also das kann man vielleicht auch sagen, die Sonnenblende ist halt was, was immer zugunsten der Optik geht, im Sinne von das Volumen des Helmes nimmt einfach zu. Muss es ja, weil irgendwo muss die Sonnenblende ja hin. Zudem hat man einen neuen Mechanismus. Man muss auch irgendwie die hohle Schicht puffern, die natürlich dann zwischen Sonnenblende und Außenschale entsteht. Und entsprechend hat man an der Stelle auch mehr Material, entsprechend mehr Gewicht. Das heißt, man nimmt halt einfach da auch ein bisschen, sagen wir mal, sportliche Gene dem Ganzen weg, die man dann beim RV11 beispielsweise hat. Zudem, ich als Besitzer von einem langjährigen NXR und dann dem jetzt dem RV11, den ich jetzt auch schon in vielen Designs habe, und wie gesagt, nein, ich habe kein Kaufproblem, glaube ich, kann und will sagen, der Shoei ist wirklich toll. Also der Shoei ist wirklich ein Allrounder, wo ich sage, klasse. Also vor allem in Richtung Komfort kann man sich da wirklich nichts anderes wünschen. Da bin ich Touren mitgefahren, nach Kroatien, nach Italien, überall heiß, kalt, rauf und runter, viele, viele Stunden am Tag. Ich glaube, ich habe die meisten Motorradkilometer habe ich in einem NXR verbracht. Und der Helm hat eine tolle Belüftung, der Helm fühlt sich super leicht auf dem Kopf an, ist auch wirklich relativ leicht, nicht so leicht wie ein Carbon RV11, aber wahnsinnig komfortabel.
Und
Polster.
recht ruhig, habe ich das Gefühl.
Ja,
Oh,
ja, 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 ja.
nein.
Änder,
Alles
ich,
nicht geil.
Polster. Polster. Ich
Ja,
möchte kurz was.
Polster.
Polster. Shoei hat die Benchmark gesetzt für Polster, muss ich sagen. Aber, also wirklich vom Komfort her gibt es da gar nichts. Es ist, wie Till gesagt hat, 9 von 10 Leuten passt der Shoei am besten. 8 von 10 greifen dann nicht zum Shoei, weil es ihnen zu teuer ist, und ich verstehe es. Aber ich muss sagen, die Polster im NXR haben mich auf Dauer, dann vor allem mit Fortschreiten meines Bartwuchses, zunehmend genervt, weil die zwar wahnsinnig komfortabel sind, aber dadurch, dass die so sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr luftdurchlässig gemacht sind, haben die recht viel Perforationen. Und wenn man dann da einen recht stoppligen, vielleicht auch kurzen Bart hat, dann fängt das sehr schnell an, sich A, so ein bisschen zu fusseln und dann infolgedessen auch zu jucken. Das ist jetzt natürlich ein extremer Nerd-Talk und das fällt vermutlich vielen da draußen auch gar nicht auf. Ich, wo dann wirklich viele Kilometer darin zunehmend verbracht habe, habe das dann gemerkt und muss da wiederum sagen, auch wenn die HJC-Polster von ihrer Polsterqualität an sich, von ihrer Dämpfung an sich, nicht ganz so hochwertig sind und nicht ganz so komfortabel, haben die mich dann zunehmend weniger gestört, einfach weil die eine glattere Oberfläche haben, eine deutlich dünngliedrigere, sage ich jetzt mal, mit nicht so großen Perforationslöchern. Das möchte ich zu den Polstern noch sagen. Und jetzt darf mir Till ins Wort fallen.
Zum NXR. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund vom Fahren mit offenem Visier. Ich habe mein Visier sehr, sehr gerne oben. Ich
Ich spüre
spüre
gern
gerne
den
im
Fahrtwind.
Sommer die schöne, frische Fahrtwind. Und auch wenn es ein bisschen kühler ist, nehme ich das in Kauf, um einfach, es fühlt sich einfach schöner an. Und das mache ich sehr gerne. Und das mache ich sehr ungerne im NXR, weil der pfeift bei mir.
Ja, dann macht man das Visier halt zu. Also
Also
das ist für
weiß,
mich eine
nein,
ganz
doch,
leichte.
nee, also da muss ich auch,
nein,
nee, da muss ich, nee, also da möchte ich
nein,
direkt
das ist
intervenieren.
bei mir
Nee,
so.
stopp. Stopp, da muss ich dich direkt unterbrechen. Also das ist ja wirklich, da sind wir jetzt beim Talk von meinem Dad. Der fährt, ist langjähriger GS- und Tourenfahrer, dem kann es nicht Cabrio genug sein. Und da muss ich wirklich sagen, da ist auch immer wieder das Argument, also nee, da kann ich ja gar nicht mit aufgeklapptem Klapphelm und nur der Sonnenblende mitfahren. Da wird er ja
Ja,
laut. Und dann,
ja.
nee, also nein, also
Nein, also
nein.
ich kann das nicht haben.
Till,
Ich kann.
wir fahren hier Motorrad und sitzen nicht in einem SL. Also da muss ich, nee. Also sorry, das ist, da muss ich auch, das ist auch so ein kleiner Aufruf, den ich an der Stelle mal machen möchte. Bitte, es ist halt, wie gesagt, ihr fahrt keine S-Klasse, ihr fahrt Motorrad, es wird ab und zu mal ein kleines Lüftchen wehen. Das ist halt so. Also nee. Und
Aber er pfeift mit offenem Visier
ich
und
weiß
mein
nicht.
Erfer macht das
Aber auch
nicht.
nur ab einer bestimmten Geschwindigkeit. Und
Ja.
dann fährst, wenn du so schnell fährst, dann machst du halt einfach zu
Nee,
so.
also
Ich
da
will die
möchte ich noch
Fliegen
was
in den
anderes
Augen
sagen.
haben.
Also bitte, und beim RV ist es dafür so, und ich liebe beide Helme, aber beim RV ist es ja so, dass der Winkel vom Visier so nah an den 90 Grad ist, dass du auch direkt ein Segel auf dem Helm montieren könntest, wenn du das Visier hochklappst. Also das ist ja jetzt wirklich, was ist jetzt schlimmer?
Ne, man muss es einfach ein bisschen üben, den Kopf richtig stellen. Das passt schon, das geht alles.
Also, dann mach das doch beim NXR.
Ja, mach das beim Show.
So, ich werde jedes Mal positiv überrascht, wenn ich den Helm aufsetze. Ich werde jedes Mal negativ überrascht, wenn ich mit dem Helm fahre. Das ist meine persönliche Meinung.
Ja, die ist halt
ich
falsch.
Find, ich finde den RVL für 300 Euro, also braucht man eigentlich wenig diskutieren. Der NXR kostet sogar nochmal 100 Euro mehr oder
ja,
so.
Ja, und da hast du doch kein Design.
Und da möchte ich ganz kurz auch nochmal vom
der HLC ist so laut.
Nee, das stimmt nicht. Also das ist nicht richtig.
Da also muss doch, nee, also das ist nicht richtig. Moment. Also pass auf, lass mich meinen Punkt ausbauen.
Ja.
Ich finde, wenn man den direkten Vergleich hat zwischen beiden, dann merkt man sehr, sehr schnell, dass der Kindschurten einen riesen Unterschied macht, da der beim HRC sehr, sehr kurz ist. Und ich finde, da kommt sehr, sehr viel Fahrtwind dann auch von unten in den Helm rein.
Dann
und das ist beim Showy
gesagt,
noch nie so gewesen.
Die Größe passt ja nicht.
Nee, ja, also da möchte ich Dinge dazu sagen, ja. Also da muss ich sagen, den HJC, den RV11, habe ich meistens den Leuten verkauft, die wirklich einen explizit leisen Helm haben wollten. Weil ich sage, der RV11, wenn du den in der richtigen Größe kaufst, so dass er dir passt und nicht, dass er so bequem ist, dann ist das einer der leisesten Helme, die ich kenne. Nee, ich meine nur, also ich persönlich, nein, ich will nur sagen, ich habe immer M gehabt bei Helmen, immer M. Und bei HJC war es wirklich so, beim RV11, wenn er mir passen soll, wie ich es auch verkaufen würde, dann brauche ich da S. Dann ist dieser Helm wahnsinnig, wahnsinnig leise, aber ich möchte keine Tagestour damit machen. Mit M ist er immer noch relativ leise, ungefähr auf dem Niveau von einem NXR, aber da ist er dann halt, ja, nicht mehr ganz so leise und deutlich bequemer. Aber ich glaube dann auch, Lenz, dass du vielleicht einfach entweder nicht die Passform für den HJC hast oder die falsche Größe, weil
das kann auf
leiser
jeden Fall
ist auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, um da den für mich den Preis-Leistungssieger zwischen beiden zu ziehen, ist auf jeden Fall der HJC, weil der HJC einfach mindestens ein Huni immer günstiger ist, in egal welcher Ausführung. Er hat ein getöntes Visier gleich dabei, was beim Shoei nochmal mehr kostet. Er ist in meinen Augen auch der leicht aerodynamischere Helm. Er hat zumindest an der Frontpartie die bessere Belüftung, am Kopf sieht es wieder anders aus und er ist halt dadurch einfach universell sportlicher einsetzbar. Und
es sind aber beides wirklich super Helme. Also wirklich.
Ja,
also für den Preis.
Und ich möchte auch wirklich dazu raten, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, ich würde dafür jetzt nicht viel anderes viel sparen, vor allem nicht jetzt so bei der sonstigen Ausrüstung, weil die sollen wir ja doch noch tragen wollen. Aber ich kann nur dazu raten, ein bisschen mehr Geld zur Seite zu legen und wirklich mit so einem Helm einzusteigen,
ja,
weil es läuft im Endeffekt darauf hinaus. Und wenn man dann zu dem Oberklasse-Segment, wo ich annehme, dass wir gleich hinwandern, fortschreitet, dann ist es einfach was man überhaupt nicht braucht, beziehungsweise was dann für den Preis nicht mehr einen äquivalenten Bonus gibt. Jetzt der RV11 ist trotzdem nochmal um Welten, beziehungsweise der NXR ist immer um Welten besser als jetzt ein Helm für 150 Euro.
Ja.
Und das ist wirklich ein Investment. Wenn man stürzt, ist der Helm kaputt und dann kannst du ihn danach wegwerfen. Das ist richtig. Wenn du nicht stürzt, hält er aber sehr, sehr lange.
Ja. Also das ist, wie Till schon gesagt hat, der Unterschied zwischen dem Low-Budget-Segment und der Mittelklasse, den merkst du natürlich deutlicher als den Unterschied zwischen der Mittelklasse und den Helmen, zu dem wir gleich kommen. Aber ja, legt auf jeden Fall was zur Seite, weil man denkt oft so, boah, ich investiere jetzt erstmal in ein geiles Motorrad und dann schaue ich weiter und vielleicht fange ich jetzt erstmal mit dem MTR-Helm an. Aber dieses Hobby wird euch nicht anfangen, Spaß zu machen, wenn ihr mit MTR durch die Gegend fahrt. Also da muss ich wirklich gleich anfangen zu schießen.
MTR ist ein guter Helm, wenn man für 50 Euro wo Sozius einmal in die Stadt fahren möchte.
Genau, aber mehr auch nicht.
Nee. Was ist denn eure Meinung zu LS2? Ich habe einen Kumpel, der hat sich so einen Helm gekauft und der hatte dann die wunderschöne Erfahrung, dass sein Visier so langsam angefangen hat, Risse zu entwickeln, und zwar ausgehend von der kleinen, also wo man praktisch aufmacht, so diese kleine, wo es ein bisschen absteht. Der Noppe. Und da hat es dann so einen Riss entwickelt, was natürlich nicht von der Garantie gedeckt war. Was ist denn eure Meinung zu LS2?
Visiere sind fast nie von der Garantie gedeckt.
Ja, das ist
okay.
Also Visiere auch beim HJC RV11,
da gab es auch ein Gate, ja.
Genau, da gibt's so ein Ding, den kann man unten verschließen und dann kann man ihn noch festlocken. Und wenn man ihn festlockt und dann aufmacht, dann platzt vorne dieser kleine Ding da
okay.
raus. Mhm. Und das ist nicht von der Garantie gedeckt. Genauso beim LS2 auch. LS2 weiß ich nur von, da kriegst du sehr günstig einen sehr leichten Helm.
Und das sollte einen dann, und das sollte einen, wie wir gelernt haben, ja, dann schon irgendwie skeptisch stimmen. Also ich habe LS2 auch noch nie persönliche Erfahrungen gemacht. Ich kenne Leute, die sie fahren. Ich habe auch Leute während meiner Arbeit kennengelernt, die es religiös fahren, also die da wirklich drauf stehen und unbedingt einen wollten. Aber wir haben den da nicht verkauft, wo wir gearbeitet haben. Deswegen kann ich es jetzt aus der Sicht nicht sagen. Aber sie sollen halt relativ günstig sein. Sie werden auch viel auf Amazon und Co. vertrieben, was mich dann schon immer irgendwie ja skeptisch stimmt, wenn
Amazon
die nicht...
Amazon-Helme sowieso, das also...
Ja, da bin ich dann auch immer vorsichtig. Und ja, also wenn man sich einfach den Preis anguckt, dann weiß man trotzdem schon mal Bescheid, was man vom Komfort und von der Aerodynamik her dann zu erwarten hat. Aber ja, ich denke...
Ich habe einen Sena in einen eingebaut und ja, vom Polster her, es war wesentlich besser als Shark, aber es war jetzt nicht...
Was jetzt kein Garant für Qualität ist, ja.
Aber es war... ja, es fühlt sich halt einfach an wie ein Helm für den entsprechenden Preis oder tendenziell niedriger.
Wollen wir zum schönen Teil kommen?
Ja,
zum
bitte.
Zum Upper Class Segment.
Und das möchte ich mal ganz kurz, das kann man eigentlich recht kurz zusammenfassen, ein Schuber C3. Also da richtig. Geht wirklich nichts
gut, rüber. Dass du es ansprichst.
Ein Schuber C3 und das ist der.
Also wenn jemand in den Laden kam, auf mich zuläuft und gesagt hat, er interessiert sich für einen Schubert-Helm, dann ging wirklich ein Raunen durch die Filiale. Die Leute haben mich angeschaut und darauf gewartet, dass mein Kopf zu platzen beginnt. Ja. Das war so schön.
Das war wirklich.
Ich habe ihn immer angeschaut und gesagt, so in 5 Minuten kaufst du entweder einen Shoei oder einen HJC, aber mit dem Schubert gehst du hier nicht raus.
Aber da ganz kurz noch beim Überstieg, da gibt es ja noch, also ich würde mal ganz kurz noch eine Klasse zwischenordnen, so
okay, ja, bitte.
600 bis 700, 800 Euro, wobei 700, 800 Euro sind wir schon wieder Oberklasse, aber sagen wir 600 Boah, Euro,
ja.
Da ist man sehr schnell bei X-Lite, beziehungsweise es sind auch schon günstiger teils. X-Lite ist die vermeintlich sportlichere Ablegermarke von Nolan, italienische Herkunft, made in Italy. Großer Werbepunkt, steht auf jedem Helm viermal drauf. Da möchte ich ganz kurz meine Erfahrung mitteilen. Ich bin gefahren einen X903, glaube ich. Das ist die Touren-Variante. Die haben normalerweise ja eigentlich die sportlichen ohne Sonnenvisier. Das war einer mit. Den bin ich gefahren, der war verdammt laut. Insgesamt habe ich von X-Lite noch nichts anderes gehört, als sie sind verdammt laut. Und die knarzen, wenn man sie hochhebt.
Krass. Das ist wirklich krass, ja.
Also X-Lite würde ich einfach grundsätzlich, also Made in Italy sieht schön aus, aber würde ich mir nicht zu viel von erhoffen. Fiat ist auch Made in Italy.
Ja.
Totschlagargument. X-Lite-Helme, gar nicht mein Fall. Ja. Man sagt sich, wenn man auf der Rennstrecke fährt, die sind super leicht. Und wenn man dann so den stärksten Ohrenschutz drin hat, dann soll das okay sein.
Ja, also X-Lite würde ich auch gerne ein paar Worte zu verlieren. Das war, lustigerweise war das so, dass für mich das Rurock-Pendant dann im deutschen Raum dazu, weil einfach zeitweise Gott und die Welt von X-Lite gesponsert wurde. Auf einmal finden einschlägige Rennstrecken-Leute die Geschichte gut, da finden die ganzen Testredakteure auf einmal X-Lite super. Und ich frage mich dann einfach, wenn ich mit den Leuten spreche, und das ist eigentlich so die vertraulichste Quelle, sage ich jetzt mal, wirklich die Leute zu fragen, die zu mir in den Laden kommen. Und wenn ich die dann frage und die sagen, alle geschlossen, dieser Helm ist laut, dieser Helm ist auf Dauer unbequem, dieser Helm ist nicht aerodynamisch und dieser Helm ist auch schlecht belüftet, dann frage ich mich halt, wie können die anderen Rezensionen im Netz dann entstehen?
Aber dazu sei kurz gesagt, der X-Lite X803 hat einen semi-aktiven Spoiler.
Okay, also, oh Mann, dieser semi-aktive Spoiler ist auch das Erste, was abbricht. Und wenn er nicht abbricht, dann die Zierleiste, die oben noch drauf geklebt ist.
Der geht die Farbe zumindest schon mal.
Er ist absurd günstig gemacht. Also das muss man wirklich sagen. Alles, was man an einem X-Lite drücken, klicken, aufzumachen kann, ist wirklich fatal günstig gemacht. Plus, ich sehe es gerade auf dem zweiten Bildschirm, es ist unfassbar, wie man einen so ineffizienten Mechanismus machen kann für das Visier. Das ist unfassbar. Also es ist wirklich krass. Die Visiermechanik ist was, entweder sie interessiert dich gar nicht oder du machst den Helm zweimal die Woche sauber, beziehungsweise das Visier runter, und dann findest du es einfach furchtbar, wenn die so schlecht gemacht ist wie bei X-Lite. Also das ist wirklich ein Helm, wo ich sage, der ist ja, wie Till schon gesagt hat, so ein bisschen zwischen Upper Class und dem Einstieg oder der Mittelklasse. Da würde ich dann sagen, entweder du bleibst bei der Mittelklasse und willst dann nicht höher ins Regal greifen, als du es dir leisten kannst oder willst, oder du nimmst halt gleich ein bisschen mehr Geld in die Hand und
das
kommst
ist,
zu den
das
schönen
ist wirklich,
Dingen.
Das fasst sehr, sehr gut
für den Schubert dann, ja.
Für den Schubert. Für den Schubert C3 Pro.
Bei der Visiermechanik auch noch ganz kurz, da gibt es so eine Bohne dranhängend, wo man draufdrücken kann und dann versperrt sich das Visier.
Es ist,
Und das ist auch das Unvertrauenswürdigste, was ich je gemacht habe. Wenn man da draufklickt, dann kann man das Visier nur noch auf der anderen Seite hochmachen. Und auf der anderen Seite gibt es keinen Verschluss. Das heißt, das Visier verbiegt sich dann ganz komisch, wenn man es versucht aufzumachen.
Nee.
Es fühlt sich alles immer billig an. X-Light würde ich einfach grundsätzlich die Finger von halten. Nolan, wie der andere Seite, ist halt sehr günstig und die Qualität ist dann für den Preis wieder
Ja.
okay.
Also Nolan ist halt, hat eine recht eigene Passform, die auch wieder vielen Leuten passt. Und da muss ich sagen, wer jetzt zum Beispiel überlegt, erster Helm kaufen, zwischen Nolan, so jetzt darf ich aber nicht lügen, 510 war das, glaube ich. Oder
Boah, ich weiß
501.
gar nicht. Ich 501.
501 hört sich
Ich
schöner
glaube
an,
ja.
ja. Auf jeden Fall zwischen dem und einem Exo 58, 510 und 520, da kann man zum Beispiel zwischen unterscheiden. Dem einen wird das besser passen, dem anderen das andere. Der Nolan ist dann
Oh nee,
grundsätzlich.
gar nicht. Ganz kurz, Nolan
Ja?
N80.
N8, genau, so.
N87 ist die aktuelle
Jetzt
Generation,
glaubt uns keiner mehr. Auf
ja.
jeden Fall, der ist halt auf der bequemeren Seite des Ganzen, ist dann dafür ein bisschen lauter, aber auch ein bisschen besser belüftet, sagt man. Genau, man darf halt aber von so einem Helm, aber genauso wenig wie von dem Scorpion, von dem 510 oder 520, darf man nicht erwarten, dass der einen jetzt die nächsten 5 bis 10 Jahre glücklich macht. Das wird so zwei, drei schöne Saisons sein und danach möchte man sich auch einen neuen kaufen, sagen wir es so.
Und das trifft es, denke ich, echt gut, ja.
Ja. Upper Class.
Oberklasse.
Oberklasse. Also es führt halt kein Weg an drei Namen mittlerweile vorbei.
Einen
Das
Moment
ist.
kurz definieren. Ich hätte gesagt, alles über 600 Euro.
Ja, ist auf jeden Fall
Ganz
Oberklasse in meinen
grob.
Augen, ja.
Und dann hat man drei Namen, ja.
Dann hat man drei Namen und das sind aktuell natürlich der Helm von Valentino Rossi. Das ist ein AGV, in der Regel Pista GP RR. Das ist der Helm von Marc Marquez. Das war der X-Spirit 3, beziehungsweise ist jetzt der XSPR, XSRP, der Nachfolger des Ganzen. Und das ist mittlerweile HJC mit dem Alpha 1.
Ich möchte noch ganz kurz
Ja.
hinzufügen, Bell, einmal ein Name, wo wir wahrscheinlich nicht allzu viel Meinung zu
Ja.
haben, aber was bestimmt mal erwähnt werden sollte. Und ich möchte auch noch ein, zwei Worte zur Arai verlieren.
Okay, also Bell ganz kurz. Bell wird halt sehr, sehr schwer nur in Deutschland vertrieben und verkauft. Hat zudem lange mit den Zertifizierungen gerungen, die es aber mittlerweile haben müsste. Und deswegen habe ich den Race da jetzt gar nicht so sehr mit reinbezogen. Aber das stimmt natürlich, Bell wird auch gefahren.
Die machen aber auch recht viel für Autorennsport, so habe
Ja,
ich das im Kopf. Also
genau.
da haben die auch sehr, sehr viele Helme, auch
Ja.
vor allem diese typischen so Halbschalenhelme, die im Autorennsport halt relativ
Das
üblich sind.
stimmt, das stimmt.
Die sind oft von Bell.
Ja. Ja. Till, willst du was dazu sagen? Ansonsten
Oder zu
geht's
Alpha
als
1.
Monolog weiter.
So. Erstmal zu dem Helm, den ich Tatsache als allererstes geliebäugelt habe. Also ich bin in ein Motorradbekleidungsgeschäft reingekommen, als ich meinen 125er-Führerschein gemacht habe und habe gefragt, haben Sie Rurok? Dann wurde Nein gesagt. Und dann habe ich im Regal einen Shoei GTR 2. Wobei das zu der Zeit vielleicht sogar noch der GTR 1, ich glaube, das war der GTR 2
Ja,
wahrscheinlich.
ziemlich sicher.
Den habe ich da gesehen. Und das möchte ich ganz kurz nur vorneweg. Das ist kein Sporthelm, es ist trotzdem aber ein Oberklassehelm. Es ist ein Tourenhelm.
Ja, stimmt, aber es ist ziemlich aufs Sportliche beschränkt.
Er kostet halt aber auch 650 Euro, circa Pi mal Daumen, je nach Design. Man muss dazu sagen, es ist an sich ein NXR, nur mit Sonnenblende und vermeintlich ein bisschen.
Also
Oder
machst du es,
nicht?
da machst du es jetzt leicht.
Okay.
Nee, also den GTR bin ich auch eine Saison gefahren, den GTR 2. Der GTR 2 ist halt deutlich voluminöser als der NXR. Das merkst du auch in der Passform. Also es gibt keinen Helm, der bequemer ist. Also keine Integralhelm,
Ja,
der bequemer ist. Das ist unsagbar bequem.
das ist krass.
Dafür halt aber auch um das gleiche Maß lauter als ein NXR und vergleichbare Helme. Und auch er ist wirklich groß und klobig. Also für einen Integralhelm ist es wirklich auch schwer
Ja,
einzufinden,
aber
der mehr aufträgt.
wenn jemand mit genug Geld, der rein zufällig gerade keinen Klapphelm möchte, einen Tourenhelm möchte,
Ja,
dann
sofort.
ist das immer ein GTR.
Sofort. Also das ist wirklich, wenn ich mir jetzt
Voll.
einen, ja, wenn ich jetzt keinen Klapphelm möchte, aber eine 5000 Kilometer Tour vor mir habe, dann sofort. Sofort.
Gut. Darf
Upper
ich mit Arai
Class.
anfangen?
Ja, bitte.
Okay. Arai ist eine Marke, die vor allem älteren Menschen was sagt. Bei jungen Menschen nicht so wirklich vertreten. Einerseits wegen der Designsprache, die sich tatsächlich seit ungefähr 25 Jahren um
Ne?
keinen Zentimeter
Muss ja
bewegt
nicht
hat.
schlecht sein, ne? Also,
Muss ja
ne?
nicht schlecht sein.
Das war nicht abwegig.
Don't fix what isn't broken. Da. Die haben auch günstigere Helme. Ich würde jetzt einfach mal beim RX 7V. Es gilt im Prinzip für jeden Helm. Die Helme von denen generell, den Helm sagt man nach, sie seien nochmal ein gutes Stück sicherer. Man sagt, also dem auch geschuldet, dass vor allem der RX 7V hat eine Snell-Zertifizierung. Und das ist dann schon nochmal ein gutes Stück schwieriger zu erreichen als jetzt eine ECE-Zertifizierung. Das sind dann so Rennstrecken-Zertifizierungen, die brauchst du nirgendwo. Es ist einfach nur nochmal so ein mehr oder weniger nice to have und sehr, sehr teuer. Also ein RX 7V bezahlt sich auch in der UVP für 1000 Euro, kriegt man aber auch wesentlich günstiger. Der Helm soll außerdem sehr, sehr leise und sehr aerodynamisch sein. Ich bin leider noch nicht in den Genuss gekommen, den zu fahren. Ich hatte ihn schon auf, er war sehr, sehr angenehm. Insgesamt von den Polstern her hat mir sehr gefallen. Die Designsprache ist halt doch schon ein
Ja,
Totschlagargument. Und der Visiermechanismus, da merkt man auch, das haben sie halt einfach seit so vielen Jahren nicht mehr angefasst. Das ist schon staubig bei den neuen Produkten.
also zum Arai. Obwohl er so alt aussieht, wird er noch in der GP gefahren von Merrick Vinales, um hier Random Facts aus der GP einzubringen. Zudem muss man sagen, ja, die Designsprache ist sehr, sehr alt. Man sagt ihm nach, dass es immer noch effizient ist. Aber oh, also ich muss schon sagen, wenn ein Helm nicht günstiger als 400, eher 500 Euro zu bekommen ist, dann finde ich das Gewicht bei einem Arai schon immer oh,
Oh
sehr
ja,
beträchtlich.
das habe ich jetzt
Also
aber mal
das ist
ganz
halt,
bewusst ignoriert.
ja, das ist
Der wiegt
halt,
1600
der
Gramm,
wiegt
ja.
halt in der Regel zwischen 1450 und 1600 Gramm und das ist wirklich sehr, sehr viel.
Und er hat auch
Und
nur zwei Helmschalen. Das ist auch
ja.
nochmal gar nicht gut eigentlich.
Um da einen kurzen Umschlag noch zu machen zu den Zertifizierungen, da sei kurz dazu gesagt. Also ECE ist immer das, was in Europa nötig, richtig und wichtig ist. ECE ist eine große Geschichte bei uns in Europa. Dann gibt es DOT, das ist die amerikanische Norm. Da könnt ihr aber auch alle alternativ einfach ja, ein bisschen Alufolie um den Kopf winkeln. Ansonsten gibt es dann eben Snell. Snell sei dazu gesagt, das ist nicht wirklich. Also schwerer zu erreichen schon. Es sind vor allem andere Tests, die stattfinden als bei der ECE. Wirklich relevant und wirklich viel habt ihr dann von der FIM-Homologation. FIM habt ihr vielleicht schon mal aus dem Rennsport gehört. Das ist die große Behörde, die über allem steht, unter anderem über der MotoGP. Und diese Homologation braucht ihr tatsächlich auf manchen Rennstrecken. Ein Helm, der FIM-homologiert ist, hat immer einen Doppel-D-Ring-Verschluss und ist von dem her von den Schlagdämpfungswerten und von den anderen Tests her weiter als alles andere. Also wenn es FIM hat, dann macht es wirklich einen Unterschied zu ECE und dem Rest. Snell ist so eine Geschichte, kann aber muss nicht. Und deswegen ja, ist das jetzt kein Argument für oder gegen Arai.
Doppel-D-Ring-Verschluss ganz kurz ist noch was wirklich nur zu befürworten ist. Es sieht am Anfang ein bisschen abschreckend aus, es sieht altertümlich aus. Es ist so angenehm und wenn man es mal ein bisschen benutzt, dann ist es auch gar kein, also
Ja.
ist es wesentlich angenehmer als ein Radschuhverschluss, finde ich. Und insgesamt wirklich nur zu empfehlen, es sieht sehr, sehr abschreckend aus, aber es ist was Gutes.
Man macht ein bisschen Einbuße beim Ein- und Ausstiegskomfort, wenn man ihn ganz aufmacht. Es gibt Menschen, die machen es nur zur Hälfte auf und ziehen es dann drüber. Da möchte ich jetzt keine Namen nennen. Aber es ist halt wirklich vom Tragen her deutlich angenehmer und sicherer wird es halt nicht. Es ist sehr simpel, aber wahnsinnig sicher. Upper Class Segment.
Du bist dran.
Ich danke. Also die drei Helme, die vorhin genannt worden sind, der Pista GP RR, der Xperia 3, der jetzt abgelöst wurde, und der Alpha 1. Möchte ich ganz kurz mal anfangen mit dem Xperia 3. Viele, viele Jahre bin ich den gefahren, viele tausend Kilometer habe ich da jetzt in den Helm reingefahren. Es ist ein wahnsinnig guter Helm. Er ist so gut. Er ist extrem aerodynamisch, also an den kommen in meinen Augen sehr wenige Helme nur ran. Er ist sehr, sehr gut belüftet. Vor allem ist er einer der wenigen Helme, neben denen, auf denen ich gleich noch ein Lobeslied singe, der eine Wangenpolsterbelüftung hat. Sprich, ihr macht vorne einen Windschott auf, der dann wirklich nur zu den Wangenpolstern führt. Und er ist auch noch im Verhältnis sehr, sehr leise. Und das alles.
Und er ist so schön.
Ja, und er ist wirklich schön. Und das alles zu erreichen, ist sehr, sehr schwer. Ihr habt dann auch in der Regel, wenn ihr so die Helme anguckt, das ist mittlerweile nicht mehr so, aber es war früher sehr oft so, dass die Helme, die die GP-Fahrer gefahren sind, nochmal ganz anders waren als die, die dann wirklich im Laden verkauft worden sind. Und beim X-Spirit 3 war es relativ schnell und eigentlich von Anfang an so, dass Marquez wirklich mit dem Helm aus dem Laden in einem anderen Design gefahren ist. Und das sagt dann schon relativ viel aus. Der Helm ist im Verhältnis, aber wie gesagt, man fährt halt auch einen Sporthelm, weil man einen Sporthelm will. Der ist nicht so leise, wie es ein NXR ist oder ein Alpha 11, wenn er richtig passt, das stimmt. Aber es kommt halt auch, wenn man jetzt sportlich fährt und eher auf der Rennstrecke, dann kommt es auf die Aerodynamik an, dann kommt es aber vor allem auch auf die Belüftung an, dass die passt, weil ihr wollt wirklich nicht schwitzen, wenn ihr da irgendwie gerade mit 180 um die Kurve fahrt, dann kommt es auf solche Geschichten an, dann ist es einfach mal zweitrangig, ob jetzt derjenige da irgendwie Ohrstöpsel braucht, wenn er damit schnell fährt. Nicht, dass ihr die bräuchtet, also um Gottes Willen, mit dem Helm kann man auch wunderschön Touren fahren, habe ich auch letztes Jahr gemacht, aber das ist was, wo man sagen kann, okay, da würde man Abstriche machen, wenn man jetzt darauf gesonderten Wert legt, dann muss man dafür nicht diese 6, 7 oder 8, 900 Euro ausgeben. Ja,
das ist. Wobei, ganz kurz, also Ohrstöpsel sind tatsächlich, wenn es jetzt um die Gehörgesundheit geht, tatsächlich auch zu empfehlen. Wenn du über einen längeren Zeitraum ein Geräuschlevel von über 80 Dezibel hast, dann kann das schon Auswirkungen haben. Also nicht, dass man jetzt von heute auf morgen taub wird, aber generell, wenn einem das Gehör sehr wichtig ist, dann ist es schon sehr, sehr empfehlenswert, auch mit Ohrstöpseln zu fahren. Nicht nur auf der Rennstrecke.
Till, willst du was zum RFA 1 sagen?
Ich würde so gerne. Ich habe zugesehen, als er released wurde, als dann ganz groß da stand, dieser Helm kriegt keine ECE-Rating, dieser Helm wird nicht auf europäischen Straßen gefahren.
Ja.
Und umso mehr hat es mich dann schockiert, als mir dann mitgeteilt wurde, dass er diese doch hat und sogar noch eine Film-Zertifizierung. Der Helm ist ein wenig ähnlich zum RFA 11. Es ist natürlich auch ein HRC-Helm. Er hat die Aerodynamik, die dann doch wesentlich mehr nach Rennsport oder beziehungsweise strikt Rennstrecke aussieht. Er hat auch einen Preis, der sehr, sehr toll nach Rennstrecke aussieht. Ja. Aber darüber kann man ja, denke ich, hinwegsehen hier. An sich, vom Design her, war ich von Anfang an schon sehr gehuckt. Ich denke, das wäre auch ein Upgrade, das ich eingehen würde als nächstes. Wobei das noch Zeit hat. Ich bin mit meinem Helm noch sehr zufrieden. Vom Polster habe ich nur Gutes von dir gehört, Luca.
Ja. Der Helm ist, muss ich dazu sagen, meine neueste Errungenschaft. Der hat dann im letzten Jahr hat er dann die Homologation bekommen. Also der wurde jetzt viele Jahre in der GP gefahren. Von unter anderem Paul Espargaro und Brad Binder. Er war da unfassbar beliebt und die Leute haben sich einfach danach gelächzt, dass er endlich die Straßenzulassung bekommt. Das war jetzt letztes Jahr der Fall. Er war auch direkt ein Kassenschlager und das hat seinen Grund. Also der Helm wird, muss man kurz dazu sagen, der wird zwar nicht mit zweiten getönten Visier ausgeliefert oder zweiten Visier insgesamt, sondern dafür natürlich mit einem, also ab dem Preis kann man Pinlock auf jeden Fall erwarten, ist dabei. Zudem auch ein zusätzlicher Aerodynamik-Spoiler, den zum Beispiel benannter Paul Espargaro benutzt, wird er ausgeliefert. Er ist einfach toll. Also ich bin in Probe gefahren, weil ich mir dachte, hey, so viel Geld für einen Helm, den will ich auf jeden Fall vorher testen, wie wir es schon angeraten haben. Und ich habe alle zuvor genannten Attribute in diesem Helm gefunden. Also ich kenne kaum einen Helm, der so viel auf einmal richtig macht. Der Helm ist hervorragend belüftet. Er ist unsagbar leise. Und der ist aerodynamisch wie fast kein zweiter. Also das ist der erste Helm, wo ich sage, der geht wirklich über das Maß vom X-Spirit, was ich vorher über den grünen Klee gelobt habe und nicht wahrhaben wollte, dass es irgendwas gibt, was besser ist. Über dieses Maß geht er in meinen Augen noch hinaus. Also ich kenne kaum einen Helm, bei dem man auf abgesperrter Teststrecke oder der Autobahn 200 so angenehm fahren kann und es sich wirklich anfühlt, wie mit manch einem anderen Helm nur bei 100. Also das ist wirklich, wirklich wahnsinnig schön. Die Polster, da muss man so ein bisschen zurückstecken, sage ich jetzt mal. Der Helm sitzt auf jeden Fall, der sitzt auf jeden Fall straff, der sitzt auf jeden Fall fest. So will es ja auch ein Sporthelm einfach machen, aber er sitzt halt trotzdem deutlich bequemer als manch ein anderer. Und das ist halt wirklich, wirklich wunderschön.
Aber jetzt ist es im RFA 11?
Ja, der RFA 11, wie soll man das vergleichen? Der RFA 11 sitzt in der richtigen Größe straffer, aber in mancher anderen Größe halt trotzdem deutlich bequemer, als es jetzt der RV1 tut. Also der RV1 hat so ein schönes Ding zwischendrin, den wirst du vermutlich nicht auf einer Italien-Tour ertragen, aber dann dafür auf einer Tagestour deutlich eher als jetzt ein RV11, wenn der jetzt in der eher kleiner passenden Größe bei mir damals das S getragen wird. Ja, ein einziger Wermutstropfen, der Chin Curtain. Der Chin Curtain ist so klein, dass da wirklich relativ viel Luft reinkommt. Also das es ist kein Winterhelm. So, ne? Ja, ja. Ansonsten der Helm. Genau.
Ich denke, das sind sehr, sehr starke Worte. Aber auch, also es ist auch wirklich ein sehr, sehr starker Helm. Und er sieht auch nochmal ein gutes Stück besser aus als der RV11. Und ich denke, das ist auch ein großes Argument, muss man dazu sagen. Und ich glaube, es ist sogar so ein großes Argument, dass manche Menschen so weit gehen würden, um 1400 Euro auszugeben, um dann im Endeffekt mit einem AGV Pista RR dazustehen. Und das ist jetzt auch schon direkt der nächste Helm, den ich ganz gerne anbringen möchte. Das ist so ein bisschen dieser vermeintliche heilige Gral unter den Oberklasse-Helmen, gefahren von Valentino Rossi. Daher kennt man den halt irgendwie einfach, auch wenn man sich nicht wirklich im Motorsport auskennt, also sogar ja. Ich. Es ist ein teurer Helm. Es ist ein sehr, sehr schöner Helm. Und das sind, denke ich, die zwei Attribute, die ihn am besten auf der positiven Seite beschreiben.
Ja, also es ist halt wirklich, es verläuft in so einem kleinen Rant hier ab und zu, aber ich habe wirklich viele Motorradfahrer mit diesem Helm absteigen sehen. Ich gehe immer zu ihnen hin und frage, wie zufrieden sie sind, einfach weil es mich interessiert, was die Leute bewegt, 1.500 Euro für einen Helm auszugeben. Und dann interessiert es mich natürlich, wie gut ist dieser Helm. Dieser Helm ist das direkte Pendant und die direkte Antwort zum Xperia 3. Und ist deswegen auch wirklich einfach sein Gegenspieler, kostet aber das Doppelte. Das Doppelte wiegt das Gleiche, obwohl er von sich behauptet, ein Vollcarbon-Helm zu sein. Und ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, dieser Helm ist gut. Die Antwort ist immer, der sieht wahnsinnig gut aus und deswegen möchte ich den fahren. Aber er ist laut, er ist einfach, du kommst dir vor wie im Windkanal. Es ist einfach sehr belüftet, aber nicht gut.
Es ist sehr, sehr viel belüftet. Er ist vor allem nicht alltagstauglich.
Null. Und er ist vom Gewicht her, und da kommen wir nämlich dahin, auch wenn er vom Gewicht her nicht schwerer ist als der Xperia 3, er ist so schlecht austariert. Das ist unsagbar. Er rutscht so sehr nach vorne, also es ist nicht gut. Der Helm ist nicht gut.
Mein sehr, sehr großes, offensichtliches Problem, wenn man diesen Helm im Alltag fahren möchte, ist einerseits, die Lüftung geht nicht zu. Wenn man jetzt eine schöne Runde fährt und dann am Abend heimkommt und dann wird es ein bisschen frisch, dann geht die Lüftung immer noch nicht zu.
Gut, er behauptet von sich ein Rennsporthelm zu sein, deswegen, ja.
Das Visier, ist jetzt natürlich wieder was euch beide gar nicht interessiert, aber das Visier lässt sich nicht offen stellen. Das Visier hat keine Einrassstellungen. Das Visier geht entweder auf oder es geht zu, aber es hält nicht, es hält vor allem nicht bei der Hälfte. Man kann es ganz runter tun, man kann unten ist so ein Knopf, den kann man reindrücken und dann kann man es so mehr oder weniger auflegen, dann zieht nochmal ein bisschen mehr Wind durch. Oder man kann es ganz aufstellen, wobei es sehr, sehr leicht runterfällt. Also es ist ganz sicher nicht dafür gedacht. Zudem ist, es ist noch mit einem Trinksystem verbaut, was natürlich nochmal ein bisschen mehr auf diese absolut hundertprozentige Rennsportanwendung hinweist. Das ist der einzige Helm, den ich je gesehen habe, der so ein System direkt verbaut hat, beziehungsweise auch im Polster so verbaut hat, dass man es gar nicht abnehmen kann, beziehungsweise dass die Schlaufe noch dran ist.
Also ich würde dem Helm halt wirklich viel verzeihen mit dem Argument, es ist ein reiner Rennsporthelm, wenn er dann diese Attribute gut machen würde, muss ich sagen. Aber auch wenn ich zuvor gesagt habe, es ist nicht von Relevanz, ob der Helm jetzt laut ist auf der Rennstrecke oder nicht, oder ist es in der Regel ein bisschen mehr dann. Aber es kann halt nicht sein, es ist so sehr reinpfeift. Also das stört.
Man kann es für 1400 also Euro auch irgendwie erwarten.
Ja, also man muss jetzt echt sagen, wie du schon gesagt hast, ja, man kann die Sachen nicht zumachen. Ja, das Visier ist nicht arretierbar, beziehungsweise nicht verstellbar in Stufen. Würde ich immer sagen, ja, okay, Rennsporthelm. Aber es kann ein RV1, es kann ein Xperia 3, es kann ein A3, es kann eigentlich jeder. Bis auf den AGV. Der AGV hat zwar auch die FIM-Homologation, also er versteht sich auch als ein reiner Rennstreckenhelm, der auch mehr Wert auf Qualität legt. Aber ich sag's mal so, wenn der Doktor nicht AGV gefahren wäre, dann könnten die sich diese Preisgestaltung definitiv nicht leisten. Und dann würde der auch, ja, nee.
Lenz, ich meine, du hörtest schon mal von einem stolzen Besitzer des Helmes.
Ja, tatsächlich, den hat sich ein Bekannter von mir gekauft, passend zur Dainese Mars-Kombi dann. Das ist dann natürlich dann auch ein bisschen, ich denke, das ist ein bisschen so ein Apple-Ding, also dass man praktisch ein bisschen so dieses, also das ist halt auch ein sehr, sehr teurer Helm. Naja, aber jetzt wirklich schlecht ist er nicht. Ja, ich denke, da sind wir uns alle einig.
Aber,
er hat halt so ein bisschen so Eigenheiten und das macht ihn halt, ob es jetzt gut oder schlecht ist, aber es macht ihn halt dann irgendwie schon besonders. Und das gekoppelt mit dem teuren Preis, das ist so ein bisschen so dieses Placebo-Gut. Wisst ihr, was ich meine? Also man bekommt wahrscheinlich für weniger Geld doch mehr für sein Geld, aber ich denke, halt das ist... Ja, es ist auch ein Statussymbol. Das kann man auch nicht anders sagen. Das ist,
ja. Und der Helm sieht gut aus.
Ja, und du kannst dann auch nicht sagen, der Helm ist scheiße.
Nee.
Und außerdem, wenn dann halt da jemand fährt, der halt kein Rennfahrer ist, ne, und dann fragt ihn jemand so, boah, wieso geht denn ein Helm nicht in der Mitte zu? Und dann sagt er so, ja, das ist ein Rennstreckenhelm und auf der Rennstrecke braucht man sowas nicht. Dann fühlt man sich halt auch cool, weißt du? Also, ich denke, das ist, ja.
Aber ich finde...
You wouldn't get it.
Aber ich finde...
ziemlich Zersparnis.
Aber dass ob des Preises so viele Leute im Nachhinein noch sagen, nee, der Helm, der ist eigentlich schlecht von den Fahrwerten her, das sagt dann schon auch viel aus, oder nicht?
Na, ich denke, viele Leute, die möchten sich's halt auch da noch gut reden, weil, also es ist halt viel Geld, ne? Und ich weiß nicht, ob da jetzt so viele Leute tatsächlich dann auch negativ über ihren Kauf sprechen würden.
Also sowas. Ich habe wirklich so viele erlebt. Ich fand's auch sehr, sehr kurios. Ja.
Aber ich hätte eher das Gegenteil gedacht.
Nee, also wirklich, wirklich, wirklich viele Leute, die dann hergekommen sind und gesagt haben, nee, der Helm ist nicht gut, aber ich muss ihn jetzt fahren, ich habe 1400 Euro ausgegeben. So, es geht jetzt nicht mehr anders.
Ja, ich denke, ja, also...
Du kriegst halt für den Preis halt zwei super Helme und dann hast du einen Haupthelm und einen Nebenhelm. So
ja, leicht, sehr, sehr leicht.
Bei AGV habe ich schon sehr, sehr viel Negatives gehört. Ich habe auch Positives gehört. Ich bin mit den Helmen an sich von der Qualität und dem dazugehörigen Preis nicht so zufrieden, also auch bei den niedrig, also bei den kleineren Modellen, sei es der K1, der K3 oder der K6. Der K6 schreibt sich ja auch ein unglaublich leichtes Gewicht zu, was ja auch nicht so richtig der Fall ist, also ist er jetzt nicht super leicht und er ist schon sehr, sehr teuer. Da hört man halt, also es ist alles sehr, sehr teuer, dafür ist es eine sehr coole Marke. AGV ja. Hat vom Logo, von der Designsprache einfach wirklich auch wieder in die Richtung Rurock, nur halt ein bisschen in das traditionell Sportliche wirklich sehr, sehr gut getroffen. Und ich denke, dass daher sehr viel Zuspruch in erster Linie entsteht. Ich habe einen Menschen getroffen in meinen schönen 2 Jahren da im Einzelhandel, der hat AGV Tatsache religiös gefahren. Der hat 3 Helme an diesem einen Samstag Probe gefahren von AGV und das waren die besten Helme. Also die waren anscheinend unfassbar leise. Die waren wesentlich leiser als alle anderen. Also er ist Showy, glaube ich, den NXR und den X-Spirit schon gefahren. Der ist bei Arai den RX-7V gefahren, der anscheinend sehr, sehr laut war. Und er ist den RV11 gefahren, der auch echt laut war im Vergleich. Und das war beim K6. Den Pista ist er gar nicht Probe gefahren. Das ist eigentlich allgemein zu AGV. Es ist eine sehr coole Marke. Ich finde den Helm auch sehr, sehr cool. So leid es mir auch tut, es ist ein unfassbar schöner Helm. Es ist, denke ich, eine Marke, die man einfach als Marke an sich schon sehr, sehr doll mögen muss.
Also da,
und dann rechtfertigt das irgendwas schon auch wieder den Preis.
Da kann man nur Amen dazu sagen. Also es gibt, glaube ich, ganz wenig Helme, die wirklich so einen ikonischen Status erreicht haben, aber der Piste GP gehört auf jeden Fall dazu. Also es ist einfach der Helm von Valentino Rossi und da kommen wir nicht drum herum. Ich denke, mittlerweile ist da irgendwo ein X-Spirit 3 vielleicht dann mal in der Richtung, einfach weil es auch der Helm von Marquez ist. Aber ja, den Piste GP, den kennt auch ein Nicht-Motorradfahrer, sagen wir so. Und das ist schon krass. Ja, wollen wir noch weiter über AGV Rantner was dazu sagen?
Ich denke, es ist alles
gesagt. Ich glaube, wir haben verbrannte Erde hinterlassen.
Achso, wenn wir kurz bei Rantner sind, ich möchte noch ganz kurz sagen, also Sharkner werde ich ja nicht warm mit.
Oh, nee.
Also ich habe mir sagen lassen, dass die guten Helme von denen gut sein sollen.
Ja.
Aber dafür sind die schlechten Helme halt wirklich umso viel schlechter. Und die können leuchten, ja, die haben LEDs drin, aber die sind so scheiße. Und also, Entschuldigung, aber die Polster lösen sich auf. Die kommen aus dem Regal in die Reklamation, weil die Polster sich auflösen. Die werden zurückgegeben, also
Das ist
die
so
werden
oder so ähnlich.
zurückgegeben
Ja,
am
das ist passiert.
laufenden
Ja,
Band, ja,
ja,
wirklich.
ja, ja,
Und jedes Mal, wenn man eine in der Hand hat, hat man das Gefühl, man muss sich danach die Hände 5-mal waschen und desinfizieren.
Oh, okay, jetzt bist du
Aber
da
Moment, ganz kurz.
gemein.
Ich habe LEDs gehört. Das muss jetzt mal kurz erläutert werden. Das wusste ich tatsächlich nicht.
Also, es gibt einen Helm. Das ist aber, es ist schön. Es gibt einen Helm von Shark, der hat LEDs. So, viel mehr gibt es
Auf
dazu
der
eigentlich nicht zu sagen.
Außenseite dann aber.
Auf der Außenseite, ja. Also, der hat
Die Squall
vorne.
2, nicht wahr?
Die Squall, also die haben auch so schönen Namen,
Die
ja. Hat der einen und vorne dann über dem Visier, unter dem Visier und dann hinten quasi ja, Air-Outlet, sage ich jetzt mal, hat er dann noch ein Licht. Muss dann umständlich über die Polster geladen werden. Das ist so eine kleine Buchse. Muss umständlich an den Polstern angeschaltet werden. Die Abdeckung sitzt nie auf dem Schalter, das heißt, du musst immer suchen, immer fummeln. Boah, es ist wirklich schlimm. Und nee, also nee.
Also abgesehen davon, dass es in Deutschland niemals erlaubt wäre, weil da jeder
Doch.
TÜV-Mitarbeiter. Was?
Die
Mit LEDs?
sind
Nee.
komischerweise erlaubt. Frag mich nicht warum.
Mit
Ja,
LED?
und frag mich nicht.
Also ich
Also,
hätte das jetzt so
ja.
eingeschifft, dass das direkt Herzinfarkt für jeden TÜV-Mitarbeiter bedeuten würde, weil das ja.
Nee, es ist tatsächlich bei denen erlaubt. Frag mich aber nicht wieso, weil normalerweise sind etwaige Lichtbänder, die keine Lichtfarben verwenden, die nicht auch so im Straßenverkehr vorhanden sind, sprich rot oder weiß, sind normalerweise verboten. Ich
Genau, zum
weiß,
Beispiel bei
auch
einem Auto
weiß
so
leuchten.
Underglow ist nicht erlaubt.
Ja, aber es gibt den ja auch in grün, also mit grüner
Achso,
Beleuchtung.
stimmt, ja.
Und ich weiß auch nicht, wie die es durchgebracht haben. Aber Shark ist eine
Okay.
französische Marke und da sind sie eh so
Überraschend. Ich
sehr
glaube, die haben
sicherheitsversessen.
einfach Mitleid bekommen.
Ja, ich
Die
glaube
haben
auch.
gesehen, ja, die
Ich
Helme
glaube
sind
auch.
scheiße, dann dürfen sie
Nee,
wenigstens
nee.
leuchten,
Also
mein
wie
Gott.
gesagt, gerade in Frankreich sind sie sehr auf Sicherheit bedacht und die kommen aus Frankreich und dachten sie sich, naja, komm, wenn die es versuchen, dann machen wir das so.
Nein, also Shark würde ich niemandem empfehlen. So.
Sag
Und
mal.
damit bin ich auch glücklich jetzt.
Also
Das
wir haben
reicht
auch
mir jetzt
zum
auch.
Glück überhaupt keine absoluten Meinungen hier
Nein,
im Podcast.
gar nicht.
Wir haben jetzt gemerkt, Shoei, HJC und alles andere mögen wir nicht so. Haben
Und
wir,
ich
ne?
möchte auch dazu sagen, es gab Kollegen, die haben Shark-Helme empfohlen. Also es wird vermutlich so sein, dass manche auch
Ja.
zu tragen sind, aber ich würde es nicht machen. Gut.
Es gibt da natürlich immer Fanatiker von der Marke und welche, die sie überhaupt nicht mögen. Aber ja, so viel sei, glaube ich, zu Shark gesagt. Wo wir bei Themen sind, die wir nicht mögen. Wisst ihr, was ich nicht mag?
Was magst du nicht?
Crosshelme im Straßenverkehr.
Da kann ich mich wirklich nur einklinken und ich sehe das so oft, besonders bei 125er Sumo-Fahrern oder generell auch bei Sumo-Fahrern, da gehört es ja mit zum Outfit dazu. Das hat für mich ein bisschen so den gleichen Effekt wie so Vollcrosshelme beim Fahrradfahren. Und da gibt es nochmal einen Unterschied dann, ob du dann wirklich dann Downhill fährst und dann wirklich in kompletter Crossmontur fährst oder ob du eben dann wirklich auf dem Radweg fährst mit einem ganz normalen Fahrrad und es ist auf die Es ist wirklich der gleiche Eindruck dann bei einem Motorrad. Ich finde, im Straßenverkehr ergibt es so gar keinen Sinn. Aber
Ich
ja, vielleicht
möchte da
könnt ihr mir da
ganz kurz
eure Meinung noch
einhaken und das
einbringen.
Ganze wissenschaftlich beweisen. Die Crosshelme, die kann man sich anschauen und dann kann man sich fragen, wofür, warum und wie. Und dann kommt man ganz schnell zu Antworten. Und zwar, die sind super offen, sind super luftdurchlässig. Also die beste Belüftung, du kriegst keine bessere Belüftung.
Das
Sind
klingt aber
dafür
schon
sehr,
gut.
sehr laut. Klingt gut, ne?
Und die haben halt
Sind
auch eine
dafür
super
laut.
Aerodynamik, ja.
Die
Ja,
haben gar
voll.
keine Aerodynamik. Die sind dafür gedacht, dass man sie mit einer Brille trägt, wie es ja auch eigentlich immer gemacht wird. So, wenn man jetzt überlegt, wofür wird dieser Crosshelm hergestellt, wo wird er verwendet, ist natürlich im Offroad. Da hat man in erster Linie mal kein Teer, auf dem man fällt. Man hat außerdem selten Geschwindigkeiten über, sagen wir, ja, wobei selten über 60 wahrscheinlich. Man hat sehr, sehr viel Staub, was rumwedelt, na,
Wirbelt?
fliegt. Und da kann man sich natürlich vorstellen, bei einem Integralhelm, da kommt einmal Staub rein und dann ist alles Kacke. Sie sich offen lassen, kannst du ja auch nicht machen. Bei der Brille ist natürlich der Vorteil, die schirmt es gut ab, da kommt kein Staub in die Augen. Das ist schön und gut, ist schön durchlüftet, du stehst die ganze Zeit beim Crossfahren, es ist sau anstrengend, du brauchst super viel Luft, weil du einfach super doll schwitzt. Klar, macht alles Sinn. Wenn du den jetzt auf die Straße nimmst, dann hast du einfach nur einen schlechten Helm.
Ja. Das
Besonders
ist.
auch bei hohen Geschwindigkeiten. Also für mich erschließt sich das einfach nicht. Das ist. Und ich finde auch rein ästhetisch, also ich bin sowieso, muss ich gestehen, überhaupt kein Fan von Sumos und ich verstehe. den Appeal dahinter nicht, aber ich finde das dann auch in Kombination mit den Helmen, das hat immer so eine ganz, ganz eigene Wirkung und jetzt keine, die ich besonders ansprechend finde.
Ja, andererseits ist es auch ein bisschen schwierig, wenn man schon auf einer Sumo sitzt, dann kann man halt auch keinen Klapphelm tragen, ne?
Boah. Also ja, also du kategorisierst dich halt direkt ein. Also das ist wirklich so, als würdest du Harley mit Nussschale fahren. Also du bist halt direkt so in dieser Sparte drin. Wenn du jetzt eine SMCR fährst und hast dazu noch irgendwie, ja, einen normalen Integralhelm auf oder sowas, dann kannst du auch mit einer anderen Gruppe fahren. Aber du wirst jetzt, glaube ich, selten einen Husky-Fahrer mit einem Sumo-Helm sehen oder mit so einem Cross-Helm sehen, der dann irgendwie mit anderen Leuten noch partizipiert. Also der ist dann wirklich, glaube ich, der ist dann darin gefangen. Der kommt da auch nicht mehr raus.
Da gibt es dann noch ganz kurz noch so ein schönes Zwischending, wo sich die schlauen Köpfe gedacht haben, warum nehmen wir nicht einfach einen Integralhelm und stylen den wie einen Crosshelm?
Ja, oder wir
dann
lassen
haben wir alle Nachteile vom Crosshelm, aber in einem Integralhelm und der ist teurer. Aber beziehungsweise, oder er ist nicht teurer, aber dafür ist die Qualität halt schlecht.
Ah jo, also, die sind schon oft deutlich teurer als Pondors, die den Schirm oben nicht haben.
Die gibt es dann auch noch mit Klappmechanismus, dann hat man einen Klapp-Integral und
wir gucken dich an, Schubert E1, wir gucken dich an. Und wir mögen dich nicht. Du kostest 500 Euro.
Dann hat man das Sonnenschirm, dieses Sonnenschild oben, was cool ist, wenn man Offroad fährt, aber dann zieht unten trotzdem der Staub rein und dann ist alles scheiße.
Dieses Sonnenschild ist auf der Straße dediziert nutzlos, wirklich. Ja, das muss man einfach mal so aussprechen. Du hast ja, wie es der Till schon beschrieben hat, ganz andere Fahrsituationen Offroad und hast da eine deutlich andere und gebücktere Haltung als jetzt auf der Straße. Das heißt, da wo dieses Sonnenschild relevant wird, fährst du auf der Straße nicht, in dieser Haltung niemals. Das bringt dir ja definitiv gar nichts.
Oh, ich habe dazu ganz kurz einen sehr, sehr interessanten Fall. Und zwar einen Schubert E1-Fahrer, Tatsache. Und der ist, der fährt zur Arbeit früh. Kann man sich vorstellen. Fährt früh bei Sonnenaufgang entgegen der Sonne zur Arbeit. Mhm. Und der möchte was sehen, klar.
Ja.
Und der hat mir berichtet von seinen Versuchen, die Sonne abzuwenden mit einer Sonnenbrille, einem getönten Visier und der Sonnenblende. Also dreifach Tönung. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr illegal. Aber abgesehen davon hat es ihm nicht geholfen. Weil dann hat er entweder nichts, eben, dann sieht er fast nichts anderes mehr und die Sonne ist trotzdem noch recht hell. Und demzufolge hat er sich den E1 gekauft, die Sonnenblende einfach auf ganz tief eingestellt und konnte sich so hinsetzen, dass die Sonne ausgeblendet wird. Aber dann hast du trotzdem einen extremst lauten Helm für 600
Euro. Ja, aber dein peripheres Sichtfeld ist ja danach auch nicht mehr vorhanden. Also da kann ich ja auch die Augen einfach zumachen. Also dann kann ich es ja auch alternativ einfach lassen.
Nee. Das war ein interessanter Tag.
Also das ist wirklich so, dass diese Helme oft halt mit diesem Werbegag verkauft werden, eierlegende Wollmilchsäule zu sein und einfach dann nichts von alledem so wirklich machen. Ja, also das sei einfach mal dazu gesagt und mit diesem Argument verkaufen sie sich halt auch zu horrenden Summen. Abgesehen davon hatte ich halt trotzdem relativ oft die Situation, dass da junge 16-Jährige auf mich zukommen, meistens mit dem Papa im Gepäck und die sagen, ja, also ich hätte halt gerne den Helm da jetzt mit der Brille. Und dann kommt der Vater zu mir, offensichtlich schon ein bisschen verdutzt. Ja, also ich kenne die Dinger auch noch. Damals sind wir die auf unseren Mofas gefahren, weil sie halt gut aussahen. Aber eigentlich sind die doch ein Quatsch, oder? Und ich sage dann jedes Mal, hey, es tut mir leid, was ich gleich tue. Ja, aber ich muss es. Ja, die sind totaler Quatsch. Es tut mir leid. Es tut mir leid, ich muss es deinem Vater sagen. Die sind totaler Blödsinn. Es macht keinen Sinn, das mit der Brille ist einfach ultra unpraktisch. Du schwitzt an den Rändern der Brille im Sommer, was es dann wieder irgendwo total relativiert, dass da die Luft durch kann. Du kannst außerdem die Brille nicht sofort runter machen. Blackout und der Rest deiner Crew wird mir jetzt entgegnen. Naja, ich kann die Brille doch einfach unten an das Kindteil machen. Ja, das kann ich tun, das macht aber nicht so viel Spaß, wie das Visier einfach ganz normal hochklappen. Das ist auf jeden Fall so. Und damit ist eigentlich schon das meiste gesagt. Du kriegst ihn auch nicht so gestaltet, dass es untenrum Sinn macht von der Luft her, weil die zirkuliert einfach nicht so, wie sie soll. Die wird einfach unten reinströmen und dir extrem wehtun beim Fahren. Das macht auch keinen Spaß. Aerodynamisch ist das Ding sowieso nicht.
Insgesamt, wenn man jemals gedenkt, mit dem Helm unter 10 Grad zu fahren, es geht nicht. Du kannst, also es peitscht dir so viel Wind und selbst wenn du eine Sturmhaube aufhast, es peitscht dir so viel Wind an den Kinn, ans Kinn.
Und der nächste Sicherheitsfaktor ist einfach der, dieses lange Kinn vorne mag jetzt vielleicht einer missdeuten als zusätzlichen Schutz an der vorderen Gesichtspartie. Das Gegenteil ist aber der Fall, denn die Crossfahrer haben dann meistens noch einen Bügel um den Hals und so eine Art Korsett, was dann einfach vor der Überdehnung des Genicks dann in die negative Wirkung schützen soll. Das hast du natürlich auf der Straße nicht. Das heißt, wenn du da falsch aufkommst, überdehnst du dir das Genick einfach massiv. Das tust du bei einem normalen Integralhelm nicht. Und das denken dann viele, wie gesagt, oh ja, ich habe den zusätzlichen Schutz, das kenne ich ja noch vom Downhill-Fahren. Nee, eben nicht. Also gerade nicht auf der Straße. Wenn du nicht diesen Schutz zusätzlich um den Nacken hast, der dann vor Überstreckung schützt, dann ist das Ganze echt einfach nicht cool. Also nee, einfach nee. Ja.
Das trifft sehr gut, ja. Also es passt einfach nicht im Straßenverkehr.
Nee.
Macht's nicht. Und es sieht auch in den wenigsten Fällen gut aus. Und wenn es gut aussieht, dann sieht die Person so aus, als ob sie gerade vom Trial kommt.
Ja, es hat so ein bisschen auch den Vibe, so 125er mit einem Pista GP RR.
Ja. Und ja, beziehungsweise halt auch den. Es wird halt auch ein bisschen durch den Dreck gezogen von Leuten auf einer Simson, die sich Crosshelm kaufen. Was es tatsächlich
oder auf Roller, wie oft ich das schon gesehen habe. Also ja, es Roller und Crosshelm.
Wirklich, das machen Menschen?
Ja, doch, doch.
Ja, ja, häufig.
Oi. Nee.
Das ist hart.
Nee, das möchte ich nicht. Ja, jetzt sind wir schon lange im Talk. Was ist jetzt unser Fazit zum Thema Helme?
Wir können ja nochmal die Klassen Thema zusammenfassen.
Die Klassen?
Die Empfehlungen.
Okay.
Also, ich würde einfach mal kurz anfangen mit. Nee, fangt erstmal mit den wirklich Budget-Helmen, weil da wisst ihr mehr.
Ey, ganz kurz, was mir jetzt aufgefallen ist, was wir jetzt halt in unserem Monolog überhaupt nicht bedacht haben, ist, dass wir jetzt auf Club- und Jet-Helme überhaupt nicht eingegangen sind. Dazu seid
also, Fazit braucht ihr einfach nicht, also kauft einfach eine
Ja, also Jet-Helme möchte ich ganz kurz nur einen Umschlag machen. Die Dinge sind einfach deutlich unsicherer als ein Integralhelm. Ja, wenn ihr jetzt nur eine Vespa fahrt, dann werde ich euch nicht vom Gegenteil überzeugen können, dass die Dinger Sinn machen. Aber auf einem Motorrad bitte nicht machen. Es sieht wahnsinnig doof aus und es ist frappierend unsicherer. Also Jet-Helm wirklich.
Ja. Zur Beratung, alles, was man zur Beratung sagen kann, ist nicht, hier, guck mal, der hat eine Carbonschale, weil nee. Das ist ein Jet-Helm, realistisch interessiert es dich gar nicht,
null.
Sondern kauf den, der schön ist und der in dein Budget passt, wenn du sowieso mit deinem, wenn man dich nicht anders überzeugen kann, Integralhelm ist immer sicherer, Jet-Helm ist besser als nichts und es schützt auch vor Wind, in den meisten Fällen, und, also natürlich nicht so gut wie ein Integralhelm, versteht sich, aber besser als nichts, und dann Halbscharnhelme einfach nicht anschauen. Und zu den Klapphelmen ganz kurz. Der Anwendungsfaktor für die, also wo ich die empfehlen würde, ist bei Brillenträgern bedingt und vor allem bei Leuten, die entspannt fahren und rauchen.
Ja,
weil also, dann muss man den Helm nicht absetzen zum Rauchen.
Das ist der Punkt. Also gerade bei Brillenträgern, es ist halt oft der Fall, dass ihr die Brille anlassen könnt zum Aufsetzen. Das ist sehr angenehm. Der Helm ist in der Regel auch um ein Vielfaches bequemer, einfach weil er vorne nicht an der Außenschale quasi die Wangenpolster zusammenzieht, dadurch, dass er halt vorne locker gebaut ist. Ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich ausgedrückt. Das ist der Vorteil. Ihr könnt aufklappen, wenn ihr Luftfetischisten seid bei der Fahrt, wie es so mancher hier im Talk ist. Dann macht es manchmal Spaß. Ansonsten fällt natürlich negativ das Gewicht ins Gewicht. Die Dinger sind in der Regel immer 200 bis 300 Gramm schwerer als ihr Integralhelm-Pendant. Sie tragen mehr auf, sie sind deutlich voluminöser und da sie halt in der Regel nicht auf Rennstrecken gefahren werden, sind sie auch von der Aerodynamik her jetzt nicht so sehr geküsst. Zudem die Belüftung, dadurch, dass so viel für diesen Mechanismus einfach drauf geht, für diesen Klappmechanismus, ist meist nicht mehr viel Platz für eine adäquate Belüftung da und auch das ist halt beim Klapphelm dann meistens negativ zu bewerten. Ansonsten gibt es da, können wir ja jetzt direkt vielleicht zu den Empfehlungen gehen, wie es Lenz angedacht hat bei den Klapphelmen.
Ein Schubert.
Oh, ganz kurz, da müssen wir eigentlich auch noch mal kurz hin. Ne?
Eigentlich schon. Okay. Ja, okay, komm. Also Schubert ist halt wirklich, nee. Also da möchte ich jetzt auch ein bisschen Frust rauslassen. Es tut mir leid.
Ich möchte kurz eine Geschichtestunde starten.
Okay.
Lass mich mal ganz kurz anfangen. Also, es gibt von Schubert vor allem die Klapphelme, für die sind sie bekannt. Die sind schön, die sind rund, die leuchten oft in bunten Farben.
So ist
es. Sind teils in Reflektionsfarben oder wie auch immer. Und die nennen sich C und danach eine Zahl. Zum Beispiel C1, C2, C3, C4 und ich glaube C5 aktuell sogar.
Ja,
wenn ich mich nicht irre,
genau.
Der C1 war anscheinend ein guter Helm, ist schon sehr, sehr lange her. Der C2 war anscheinend ein sehr, sehr guter Helm, auch schon länger her. Die waren, glaube ich, sogar made in Germany, wenn mich
War das sie,
Genau, waren da made in Germany. Dann kam der C3 Und der C3 war so ein bisschen so ein Wendepunkt, wo die Leute angefangen haben, Schubert zu kaufen, weil sie für Schubert am Sonntag in die Kirche gehen. Und die Helme sind wirklich eine Philosophie für sich. Die Menschen lieben Schubert
Aber auch
und
weil sie den
kaufen sich
alten Helm
deswegen
kannten,
Schubert.
muss man dazu sagen.
Und weil der alte Helm doch so gut war. Und der C3, da möchte ich gar nicht allzu viel Schlechtes gegen sagen. Der ist eigentlich, also er hat eine gute Schale. Er ist relativ hochwertig verarbeitet. Und das zu einem nicht allzu hohen Preis mittlerweile. Früher war der nochmal wesentlich teurer. Der C4 und C5 sind, abgesehen von der Designsprache, die mir jetzt nicht zusagen, aber das ist natürlich super subjektiv. Eigentlich ist das objektiv, aber der Helm ist so schlecht verarbeitet. Die Sonnenblende wird ja links unten am Kinn gesteuert. Und da ist so ein kleines Böppelchen, das schiebt man nach vorne und nach
Oh
hinten. Das ist super
Gott,
lustig. Und
ja.
das Ding fällt wirklich ab. Immer. Es fällt immer ab. Es ist so oft abgefallen. Es gab es
Ja.
in den Regalen selten noch dran gefühlt.
Ich musste nie so oft ganz kurz. Es gibt natürlich ein Ersatzteillager für so manchen Helm. Es sagt schon relativ viel aus, wenn du ein eigenes Ersatzteillager für Schubert hast. Das ist wirklich schon frappierend gewesen und ich musste eigentlich nie für einen anderen Helm als für einen Schubert irgendwo in dieses Regal laufen. Also, dass wirklich was abgebrochen ist, was ich nachrüsten musste, dass ich wirklich ein separates Teil austauschen musste, immer nur Schubert. Und auch viel der C3, muss ich sagen. Also, boah. Nee. Also vom Komfort her kann ich da nicht mitsprechen. Ich bin ganz, ganz früher, mein allererster Helm war tatsächlich ein Schubert E1. Den bin ich gefahren. Das war aber noch auf der 125er. Da kann ich überhaupt keine Aussage mehr darüber treffen, wie gut oder schlecht das war. Da kann man sich jetzt, wie gesagt, dann vermutlich drüber streiten, ob jetzt ein Neotec 2 oder ein Schubert C3 bequemer ist. Die meisten haben sich eigentlich relativ geschlossen dann für den für den Shoei entschieden. Aber da kann ich jetzt keine Aussage dazu treffen. Ansonsten von der Materialwahl, von der Verarbeitung, wie es Till schon gesagt hat. Es ist wirklich, ja, es ist halt wirklich vor allem in Perspektive des Preises, es ist halt einfach nicht gut.
Zu Zeiten des C3, wo man 300, ich glaube 350 vielleicht ausgegeben hat und dann hatte man als Alternative für 650 € einen Neotec, dann hat man sich den Neotec gekauft, wenn man das Geld dazu hatte und ansonsten hat man sich einen Schubert gekauft und dann ist die Sache gegessen und alles sind glücklich. Jetzt, also ich weiß, es ist auch nicht deine Meinung, du hast sehr, sehr religiös von Schubert abgeraten. Jetzt, wenn wir beim C4 waren, der dann glaube ich bei 550 oder sowas war oder noch teurer und jetzt beim C5, der 670 € UVP sich schimpft, zudem ein sehr, sehr überteuertes und schlechtes Kommunikationssystem, wo die Hälfte im
Ja, oh
Helm
Gott, das stimmt,
verbaut
das
ist,
gibt es
wenn
ja
man
auch
ihn
noch.
kauft, ja, das ist tierisch schlimm, wo die Hälfte im Helm verbaut ist, man sie aber nicht benutzen kann, ohne die andere Hälfte noch mindestens mal auszugeben und sich das System dazu zu kaufen, spricht eigentlich einfach alles gegen diesen Helm.
Also ich glaube, Kommunikationssystem, das Fass machen wir ein andermal auf, weil da würde ich jetzt auch
Ja.
viel zu viel darauf verwenden. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, was man halt beim Schubert einfach noch sagen muss. Ja, eine Zeit lang war es von der Preis-Leistung her beim C3 so, dass ich gesagt habe, der liegt irgendwo zwischen Low Budget und dem Shoei. Aber dann kam irgendwann HJC mit dem, jetzt muss ich lügen, mit dem
I90.
i7.
I90,
I90, genau,
ja.
I90 um die Ecke. Und da muss ich sagen, da haben die im Grunde einen Schubert völlig obsolet gemacht. Da habe ich
Der
dann wirklich,
I90 ist schon sehr
ja,
groß.
da waren die, ja, aber da sind die Leute immer zu mir gekommen und gesagt, sie wollen einen Schubert. Da habe ich mir gesagt, pass auf, Schubert, pass auf, nee, das machst du nicht.
Nein.
Nein, du kaufst heute keinen Schubert. Und es hat in 90% der Fälle geklappt, weil ich gesagt habe, pass auf, entweder du sagst, du möchtest wirklich den besten Klapphelm haben, den es gibt, den leisesten, den komfortabelsten, dann nimmst du einen Neotec 2. Da ist man sich auch zumindest über die Lautstärke ist man sich einig, dass es leiser bei einem Klapphelm nicht wird. Oder du nimmst einen HJC I90. Der I90 ist dann, der liegt, glaube ich, in der Regel sogar unter 200 €, höchstens 220 so je Design. Und da waren sie dann immer, da habe ich dann wieder an Kredibilität gewonnen. Weil wenn ich jetzt natürlich sage, nee, du nimmst nicht den Schubert, du nimmst den teuren Shoei, dann denke ich immer, ja, okay, ich will den teuren verkaufen, aber nee, dann nimm lieber den günstigeren. Der Helm ist immer noch besser verarbeitet und von allen Fahrwerten her besser, als es ein C3 ist, ein C4 auch noch. Und du gibst deutlich weniger aus. Er ist dann natürlich nicht so gut wie ein Shoei. Setz gerne beide mal auf und dann find heraus, was du möchtest. Und dann haben sie wirklich, 70% haben dann den HJC mitgenommen. die restlichen 30 oder 25 sagen, wir haben dann zum Showy gegriffen und 5%, das waren aber wirklich so ein, zwei Leute in meiner Karriere, die waren leider unbelehrbar, die haben dann halt, ja, die haben dann halt den Schubert trotzdem mitgenommen, aber ich habe die dann nicht abkassiert. Das Leben ist halt hart, ja. Ja, Schubert.
Ja, aber also es ist mittlerweile wirklich, sie haben einen Markennamen und den nutzen sie schon sehr, sehr doll aus. Ja. Es ist viel zu teuer und die Helme fühlen sich, also beim C5, da bin ich mir nicht mehr 100% sicher. Der C4 war bei mir wirklich das absolute Low an Helm für diesen Preis zu der Verarbeitung.
Und bitte ganz wichtig, gerade Schubert macht es jetzt mittlerweile gerne, weil wie gesagt, es ist immer wieder was anderes, womit die Händler und die Hersteller wahnsinnig gerne werben. Aktuell ist es dann jetzt die Lautstärke, da geben sie dann irgendwelche ominösen Dezibelzahlen an. Das ist der größte Blödsinn und der größte Werbegag, den ihr euch vorstellen könnt. Jeder sitzt anders auf dem Motorrad, hat ein anderes Windschild, hat eine andere Abrisskante vom Windschild, hat ein Nachrüstwindschild. Und ist unterschiedlich groß. Das heißt, die Art und Weise, wie der Fahrtwind auf euer Gesicht trifft, ist immer anders als bei jedem anderen da draußen auf einem anderen Motorrad. Da gibt es so viele Variationen. Schubert kann euch nicht sagen, wie laut es in eurem Helm wird. Punkt. Ende. Also da gibt's auch kein Diskutieren und kein Hin und kein Her. Das ist so. Die können nicht zu euch sagen, ihr werdet darin 70 Dezibel haben und oder weniger. Das gibt's nicht. Wie gesagt, es wird für euch immer von der persönlichen Empfindung her, aber auch von dem, was tatsächlich bei eurem Ohr ankommt, immer nochmal anders sein als bei XY. Sie können euch einen Durchschnitts- und einen Richtwert geben, aber da könnt ihr auch einfach das Horoskop lesen. Also wirklich da nicht drauf reinfallen. Das ist sehr wichtig. Das machen auch andere Hersteller mittlerweile und es gibt auch so Windkanäle in vielen Filialen, die ihr dann ausprobieren könnt. Aber es ist immer noch mal was anderes zu eurem Motorrad, eurem Fahrstil, auch der Art und Weise, auf welcher Straße ihr mehr fahrt. Ich meine, ihr könnt jetzt nicht dieselben Ansprüche dann stellen an einen Fahrer, der den ganzen Tag Landstraße fährt, vielleicht 100 oder eher durch die Stadt und dann jemanden, der durchgehend auf der Autobahn commutet mit 140, 150. So ist das. Das war mir wichtig zu sagen.
Es ist auch sehr richtig. Also es ist genau das, was meiner Erfahrung entspricht. Und das ist auch wieder sowas, jeder behauptet auch was anderes und man kann bei niemandem sagen, ob es stimmt oder nicht. Der eine fährt seit 25 Jahren GS und hat schon 700.000er Supersportler in irgendwelchen Pässen abgezogen und der andere hat einen Schubert C5, der ihn vor dem sicheren Tod vom Fall von Burj Khalifa gerettet hat. Also der Schubert, das sagen sehr viele, dass er sehr, sehr leise ist, sagen sehr viele, dass er sehr, sehr laut ist und wenn die Meinungen so weit auseinandergehen, dann ist irgendwas faul. Ja. Genau das gleiche ja auch beim AGV beziehungsweise beim Rurock. Und demzufolge würde ich bei Schubert sehr, sehr, sehr kritisch dem Preis gegenüberstehen und tendenziell, vor allem jetzt mittlerweile, also für 600 Euro,
bei einem
Neotech dabei. Ja. Da würde ich ja in jeder Welt einen Neotech nehmen. Und ich denke, das, also.
Ich glaube, da sei zum Schubert dann alles gesagt. Jetzt machen wir noch die, würde ich sagen, die angedrohte Kaufempfehlung pro Kategorie. Low-Budget-Segment, Till.
HJC i70. Mhm. Den Scorpion EXO 510. Mhm. Und den Nolan N87 ist, glaube ich, die aktuelle Generation.
Okay. Ja.
Das wären jetzt meine drei Empfehlungen. Einfach Passform gucken, welcher gefällt einem vom Design besser. Es gibt zum Beispiel beim HJC noch den C70 als Alternative, der ist aber nochmal ein gutes Stück billiger verarbeitet für die 20 Euro, die man da spart. Also wirklich i70 wesentlich besser. Mhm. Die drei wären meine Empfehlungen.
Dann würde ich da einklinken, für so um die 300 Euro sind das so ungefähr. Und da würde ich ganz klar sagen, den Showy NXR und den HJC RV11. Und habt ihr doch irgendwelche in dem Preissegment? Gibt's da noch
was? Also, man munkelt vom EXO 1400 bzw. 1200, dass der. Also, ich habe einen 1400, glaube ich, einen älteren. Wobei, das könnte auch ein. Ich weiß es gar nicht genau. Aber in jedem Fall ist es ein EXO aus der 1000er Serie. Die sind etwa so preislich ein bisschen unterm HJC. Die sind auch schon mit der Carbon bzw. der Matrix, ich bin mir nicht ganz sicher, welche Schale die haben, in jedem Fall kein ABS. Und die sind auch schon besser. Ich würde aber trotzdem eher zum Showy oder zum Hiace greifen.
Okay. Naja, und dann beim Upper-Class-Segment, da würde ich auf jeden Fall, da geht meine Empfehlung immer wieder an den Shoei raus. Entweder jetzt den aktuellen XSPR, das ist eine Nomenklatur, die ich nicht befürworte. Den gibt es jetzt leider erst ab 800 € muss man sagen, je nach Design. Mit Marquez-Replikat, da sind wir dann auch schon bald bei 1000 € und zwar bei 949. Teurer Spaß. Ihr könnt aber auch sehr guten Herzens immer noch zum Xperia 3 greifen. Der ist um viele 100 € teurer. Muss man nach der Verfügbarkeit gucken, gerade was die Designs angeht. Da ist Shoei nicht nur relativ konservativ, sondern auch relativ schnelllebig. Die sind dann recht schnell nicht mehr verfügbar. Aber das ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung an der Stelle. Ansonsten der HJC Alpha 1. Wie gesagt, aktuell finde ich ein absolutes Universaltalent. Jetzt momentan in Matt-Schwarz, wie es die coolen Kinder fahren, für 560 € finde ich unsagbar gut von der Preis-Leistung. Also kenne ich kaum einen Helm, der das so gut macht. Geht aber auch rauf für die Quattararo-Replika. Quattararo ist jetzt für diese Saison gewechselt von Scorpion zu HJC und das lassen die sich gleich mal vergolden und zwar mit 950 € für den RV1 in der Replika runtergesetzt.
Hui.
Generous runtergesetzt von Lewis sind wir gerade von den normal angesetzten 1000 €. Viel Geld, viel Geld. Ansonsten, Upper Class würde ich aber tatsächlich auch noch den RV11 in Carbon mit reinnehmen. Da sind wir dann in der Regel auch zwischen 500 und eher 600 oder 700 €. Ist auf jeden Fall ein Helm, der viele, viele Eigenschaften hat von einem Upper Class-Segment-Helm.
Wobei ich trotzdem, also wenn ich ganz ehrlich bin,
Ja.
die 200, 250 Euro
Die machen das
kann
Kraut
man
nicht mehr
nicht
fett.
rechtfertigen.
Nee, nee,
Er ist
also.
ein bisschen leichter, hat noch ein bisschen
Ja.
einen besseren Support für ein
Da muss
Kommunikationssystem.
man, da
Das
muss
werde
man, da
ich
muss man
benutzen.
Carbon und das Gewicht dann wirklich wollen.
Ja.
Ne, und abschließen würde ich dann mit dem Arai, mit dem macht man trotzdem in der Regel überhaupt nichts falsch. Der
Sagte er
Arai,
schweren Herzens.
sagte ich schweren Herzens, der Arai tut mir deswegen halt ein bisschen in der Seele weh, weil, ach Jungs, ich glaube euch, dass das aerodynamisch und dass das gut ist, aber ach, so kriegt ihr die jungen Leute halt ziemlich hinterm Ofen vor. Also, das wird halt so nicht
Ja.
passieren. Also. Nee, aber definitiv, von der Verarbeitung her muss ich sagen, von der Qualität der Polster, es ist schwer, er ist schwer, aber dafür halt wirklich alles sehr massiv und gut verarbeitet. Also das ist wirklich ein Helm, da macht ihr auch nichts falsch damit. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es einen Zuhörer gibt, der zwischen den beiden Helmen entscheidet, weil jemand, der den einen hübsch findet, kann den anderen nicht attraktiv finden. Ja, das muss ich so sagen.
Ich denke, das ist ein schönes Fazit und ich
Ja.
denke, das schließt auch gut die Helm-Episode ab.
Ja, es ist jetzt sehr zum Nerd-Talk irgendwann eskaliert. Aber sowas musst du ja auch mal geben.
Ja, und dann bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit
Würde mich
und
auch recht herzlich bedanken.
ja, dann sage ich abschließend vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht zu ausführlich. Und ja, dann fahrt sicher und noch einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr das hört.
ciao.
Ciao.